Willkommen zur neuen Folge von Foodie und Brudi mit Brit und mir. Ich bin Curly. Bei uns dreht sich alles ums Essen, von Currywurst bis Kohlrabi, von Farfalle bis fermentiert. Heute zu Gast Ricky Savard aus dem Seven Swans in Frankfurt, dem ersten veganen Sternekoch Deutschlands. Und ich kann euch versprechen, die Folge wird richtig nice, weil wir reden unter anderem über grüne Michelin-Sterne, weiße Michelin-Sterne und über die Blumenwiese hier vor dem Orania. Warum? Hört genau zu. Wir produzieren den Podcast in der schönen Suite 102 im Hotel Orania in Berlin, wo sich das Team fabelhaft um uns kümmert. Wenn ihr mögt, folgt uns auf Insta, Foodie und Brudi, und abonniert natürlich auch den Podcast, denn wir kommen ab jetzt jeden Dienstag zu euch, überall, wo es Podcasts gibt und auch auf YouTube. Foodie und Brudi wird produziert von Pleasure. Geht auf thisispleasure.com, da findet ihr Interviews und News rund um Food, Drinks und Genuss. Ein Tipp für alle, die sich für Wein interessieren, hört rein in den Podcast Terroir und Adiletten mit Willi Schlögel und Harris, der beste Wein-Podcast der Welt, jeden Donnerstag. Besonders spannend fand ich übrigens die letzte Folge mit Billy Wagner, weil hier nicht nur über Wein, sondern natürlich auch viel über das Restaurant Nobelhart und Schmutzig gesprochen wurde, wo ich zwar noch nicht war, aber unbedingt mal hin will, reservier schon mal einen Tisch. Willi ist ein Top-Sommelier und Harry hat Notplan von Wein, deswegen ist Terroir und Adiletten extrem unterhaltsam und jeder kann was lernen. So, jetzt aber geht es los mit der neuen Folge Foodie und Brudi. Let's go!
Ricky Savard, herzlich willkommen in unserem Podcast Foodie und Brudi. Es ist genau 12.30 Uhr und wir schenken uns hier ein leckeres Tröpfchen ein.
Herzlich willkommen zum Weintasting. Ich bin extra aus Frankfurt angefahren dafür, ja, damit ich mir ein paar Schlückchen gönnen kann.
Gutes Bouquet.
Prost. Ja, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung, freue mich sehr.
Nicht aus dem Rheingau, aber von der Nahe. So. Mhm. Ricky.
Schmackofix. Danke dafür. Sind wir durch?
Du darfst jetzt gehen. Ja, danke, es war sehr schön mit dir. Ja. So, wir haben ordentlich recherchiert und direkt mal bei Wikipedia einen sehr unemotionalen Eintrag gefunden über dich. Dort steht: Ricky Savard ist ein deutscher Koch und Unternehmer. Er ist Küchenchef und Gesellschafter des Restaurants Seven Swans in Frankfurt am Main, das vom Guide Michelin 2020 zum weltweit ersten veganen Sterne-Restaurant gekürt wurde.
Oh. Habt ihr das geschrieben?
Wir haben den Eintrag gerade nochmal editiert.
Trinkt auch gerne Wein aus Nahe.
Gerne beim Podcast Foodie und Brudi zu Gast.
Wir hoffen jetzt natürlich, dass sich diese Podcast-Folge in eine etwas andere, emotionalere Richtung entwickelt. Und sind hier, um dich einfach ein bisschen auszuquetschen. Du kommst aus Frankfurt.
Nein, gebürtig aus dem schönen Münsterland, holländische Grenze, Kreis Borken, nice. Sehr kleines Dörfchen, ganz bodenständig erzogen worden, auch meine Lehrzeit da genossen, 3 Jahre geknechtet worden, ja, auf niedrigstem Niveau.
Wie es sich gehört.
Genau. habe dann mit 18 mich entschieden, das Dörfchen hinter mich zu lassen und bin in die große, weite Welt. Hab mich nicht allzu weit rausgetraut. Ich dachte, deutschsprachig sollte es noch sein. Bin ich in Wien gelandet, weil der Wiener Schmäh mir so gefallen hat. Und Wien ja auch eigentlich fast wie Berlin, Multikulti.
Voll.
Nicht ganz so extrem wie hier, aber doch schon interessantes.
Und man Naschmarkt for life auf jeden Fall.
Ja, und man wird geduldet als Deutscher tatsächlich. In den anderen Städten nicht. Aber man muss sich natürlich schon irgendwie anpassen. Man gewöhnt sich an, auch so zu sprechen nach kurzer Zeit. Was dann aber komischerweise, wenn du da weg bist, verschwunden ist. Also, okay, enough. Ja. Also, Schauspielerei hört jetzt hier auf. Ja.
Lokaler Dialekt.
Genau. Nee, 2 Jahre dann da gewesen. Und dann habe ich gedacht, jetzt wird es mal Zeit, noch weiter raus. Und dann bin ich halt nach Australien erstmal. Da gechillt.
nach Österreich, die ganze Welt.
Ja, genau. Das war so natürlich mit 18 Jahren ein krasser Schritt, so für mich. Ausland, ja, von Mutter weg, Familie, Freundeskreis, was mit 18 halt sehr, sehr krass ist. Auch wenn nur Wien irgendwie so ein 2,5-Stunden-Flug war damals, doch irgendwie so, man hat sich gefühlt andere Zeitzone irgendwie, weil man sieht die Leute nicht mehr, man hat auch die Zeit nicht, für 2 Tage fliegst du nicht nach Hause. Ja. Und keine Ahnung, so banale Geschichten wie Konto eröffnen, so, ne? Anmeldung, Wohnmeldeamt, so, hey, what, habe ich noch nie mit was mit zu tun gehabt, ja. So, ne? Und mit 18 dann in Österreich und dann gucken sie dich alle an, als wärst du aus Deutschland geflüchtet, so, ne? Und wurde gut aufgenommen und hat Spaß gemacht, war auf jeden Fall schön in Wien.
Also direkt ins kalte Wasser gesprungen sozusagen, aber das hat man bestimmt dann auch am Anfang erstmal so einen kleinen Schock, aber das zahlt sich ja dann später auch aus, da man da bestimmt auch so ein bisschen eine Selbstständigkeit und die ganze Sache, oder die lernt man dann da so bestimmt am schnellsten, also sowas zumindest bei mir.
Ist krass, also man wird sehr, sehr schnell erwachsen, ne? So, ja. Selbstständig, man fällt halt super oft auf die Schnauze mit allen Sachen. Und wenn du gerade ausgelernt bist, um jetzt nochmal aufs Kochen zurückzukommen, denkst du ja, du hast das Kochen erfunden. 3 Jahre Ausbildung, Alter, du weißt alles. Gehst in die weite Welt und zeigst den Leuten mal, wie man kocht, ne? So nach 3 Jahren. Ne? Und das ist so der erste Sidekick, den du kriegst. So ist halt nicht so. es ist so, Ausbildung ist halt, du lernst eigentlich nichts. So, und danach kommt halt erst die Packung. Und das war halt so ein bisschen so, wo ich gedacht habe, ich bin schon auf einem guten Level, aber war ich nicht. Aber man lernt schnell dazu. Also das ist bei mir immer so, ich stelle mir immer, das soll jetzt nicht hochnäsig klingen, aber ich, oder wenn ich mich irgendwo beworben habe, immer eine Position höher, damit ich mich selber pushe irgendwie, ja, damit es schneller vorangeht, dass es noch peinlicher für mich wird, dass der Chef mich noch mehr ankackt. So.
Sich selber challengen. So
voll, bisschen. Voll. Und das habe ich immer gemacht, egal wo ich hingegangen bin. Das war jetzt am 720 auch so. Nur die Küchenchefstelle gehabt vorher. Und die ruft mich an und ich sage so, jo, geil, mach ich. So, wow. Und dann so hinterfragt, fuck, das hat einen Stern. Fuck. Noch nie Küchenchef, so, easy going, ja. Gehst mal hin, kochst ein bisschen mit Gemüse, so, whatever, ne?
Ist geil.
So, Brokkoli-Pfanne und ciao, so habe ich gedacht. Ein paar Beilagen zusammenmixen, das habe ich vorher auch schon gemacht.
Also schubst dich sozusagen selber ein bisschen aus der Komfortzone raus, um sozusagen einfach zu erweitern deine Fähigkeiten oder einfach dich weiterzuentwickeln, so mäßig.
Das Problem ist halt, ich habe nie jemanden gehabt, irgendwie einen großen Lehrmeister oder so, zu dem ich hochgeschaut habe, wo ich mich irgendwie verglichen habe. Ey, da in dem Zeitraum möchte ich auch so weit sein. Ich habe mir immer gesagt, mit 30 möchte ich was erreicht haben. Möchte ich zurückblicken? Hat sich das gelohnt, diesen Scheißjob zu machen? 14 Stunden ackern jeden Tag, 6 Stunden die Woche für eine Handvoll Münzen so am Ende des Tages. Lohnt sich das überhaupt? Wofür mache ich den Scheiß eigentlich? So, irgendwann liege ich im Sterbebett, so hart es klingt, und reflektiere so, hey, was hast du eigentlich gemacht? Du hast von morgens bis abends geackert dein Leben lang. Wofür? Damit da eine scheiß Blume hängt, so. Und dann habe ich... ja, so.
Ja, voll.
Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, wir machen das so, bis 30 ziehe ich das jetzt durch, acker mich tot von mir aus, ja, guck, dass ich überall hinkomme, dass ich alles mal erlebt habe und mal schauen, wo die Reise hingeht. Und dann kam tatsächlich 29 war ich, und dann kam halt der Anruf vom 720, dann habe ich es angenommen und dann 2019 der erste Stern und dann war ich 29 mit dem ersten Stern.
Punktlandung, würde ich
sagen. Ja, und dann an meinem 30. Geburtstag so. Und dann, jetzt hast du einen Stern. Ja, jetzt machst du noch ein bisschen. Ne?
Jetzt machst du den nächsten Stern.
Ja, genau. Nee, und das hat mir irgendwie so, ja, so vielleicht habe ich das gebraucht, auch irgendwie so als Ansporn. Und dann zu sagen, so den nächsten Step. Und dann kam halt das Vegane. So, dann habe ich überlegt, okay, man hat nicht alles erreicht mit einem Stern, auf gar keinen Fall. Ich bin sowieso so krass selbstkritisch, dass ich nie glücklich bin, mit egal was ich tue. Ich würde mich niemals zurücklegen und sagen, ey, ich habe jetzt einen Stern gekocht, ich gehe jetzt hier und hänge ein bisschen rum und erzähle jedem, dass ich der geilste Sternekoch bin. Bin ich überhaupt nicht. Sondern ich zweifle immer alles an, auch bei mir in der Küche immer noch. habe dann gedacht, so, okay, jetzt hast du einen Stern, vegetarische Küche. Es gab zu dem Zeitpunkt nur 3 Stück in Deutschland, 5 Stück weltweit. Ist schon krass, wenn man das mal hinterfragt, so manchmal zu Hause. Da habe ich immer so komische Momente, wo ich mit so einem Tässchen auf der Couch sitze und denke so, krass, es gibt nur 5 weltweit, das ist echt wenig, ne? So. Und dann habe ich gedacht, wir haben so viele vegane Kunden bei uns. Habe ich gedacht, wie kann man das jetzt noch mehr auf die Spitze treiben, so? Und von der vegetarischen Küche, wie wir die gefahren haben, war es eh schon sehr, ja, sehr reduziert, sag ich mal, von tierischen Produkten. Waren schon 80% vegan. Und die ganzen Veganer, die dann gekommen sind, das ist halt für uns super aufwendig zu kochen. Weil wir halt zu zweit waren, ich und mein Azubi. Das ist auch ziemlich krass eigentlich von der voll Story her. Ja. Wir haben es zu zweit gemacht. Und dann haben wir halt gesagt, so, okay, komm, wir machen jetzt einfach vegan. Wir machen ab morgen einfach mal vegane Küche und erzählen es keinem. So, damit geil. Uns die Veganer nicht auf den Sack gehen können, ja, ne? Ja, ja. Die hinkommen und wir den ganzen Tag gebuckelt haben und vegetarisch geiles, vegetarisches, stimmiges Menü gemacht haben. Und dann kommt da einer hin und sagt, naja, mir fällt gerade ein, ich bin Veganer. Weil wir fragen die ja 2-mal vorher so jetzt in der Woche.
Ich habe gerade die Eingebung, ich spüre es irgendwie, ich bin es vegan
ist
jetzt.
Ohne Scheiße, das ist echt krass so. Und wir fragen die ja 2-mal im Voraus, per E-Mail und per Telefon, gibt es Allergien, gibt es irgendwas, besondere Wünsche, was auch immer. Und dann sitzen die da, dann gehst du hin, fragst Wein ab und dann, ach ja, ich bin Veganer.
Menschen,
ah ja, super, dicke. Interessant. Ja, und dann fing es halt an zu rotieren oben so, ne? Wir zu zweit komplett am Schwitzen, ne? Bam, bam, bam. Wie machen wir es vegan? So, wir hatten halt, ne, die Soßen schon gekocht, wo halt ein bisschen Butter drin war und so weiter. Ja, und da irgendwann haben wir dann angefangen, doppelt zu produzieren, was halt super aufwendig war für uns. Und deswegen waren wir halt schon so krass plant-based bis dahin. Und dann kam irgendwann so der Cut, okay, wir machen das jetzt vegan. Sondern habe ich den damaligen Investor noch involviert und habe gesagt, du, hier ist den, wir machen ab morgen vegan.
Das ist so geil, so voll auf so
er so, er so, seid ihr bescheuert? Nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ich so, warum denn nicht? Er so, wollt ihr, dass gar keine Gäste mehr kommen oder was? Hä? Ich so, ja, hat er auch gar nicht so Unrecht. Frankfurt ist ein ganz, ganz schwieriges Fester. Berlin wären wir schon ganz woanders.
Berlin Mitte wäre schon... Ja,
ohne Witz, wenn ich vor 3 Jahren das Restaurant hier reingepflanzt hätte... Da wären wir schon sowas von durch die Decke, weltweit gefragt und so weiter. Frankfurt ist halt, ja, es gibt eine kleine,
Pflastergefühl.
Es gibt eine kleine Community, aber das ist auch so das, was ich, also die vegane Community ist sehr, sehr klein, wie ich finde, wird aber auch größer. Aber das ist ja auch gar nicht so meine Zielgruppe, die ich catchen will, sondern ich will allen Leuten zeigen, wie einfach es ist oder wie geil es sein kann, pflanzenbasiert zu essen oder essen zu gehen auf dem Niveau. Und das ist möglich so. Es geht gar nicht darum, Leute zu belehren, Fleischesser, die vorbeikommen, zu sagen so, hey, ihr müsst jetzt ab morgen nur noch Pflanzenprodukte essen, so, ne, nie wieder Fleisch und Fisch, darum geht's mir gar nicht, sondern denkt mal drüber nach, wie ihr euch ernährt, wie ihr euch alternativ ernähren könnt, so, das ist so meine Message, ja, und zu zeigen, hey, und das ist auch noch alles regional, das wächst bei jedem vor der Tür, wenn ihr wollt, so. Geht in die Natur, lauft mal durch den Park, überall die Sträucher, Beeren, Früchte, was auch immer, es wächst alles, Nüsse, super krass. Man muss nur die Augen aufhalten. So. Und das ist immer so meine Message an unseren Gast. Und dann natürlich auch der nachhaltige Aspekt, ne? Pflanzenbasierte Ernährung. Ist nur die Spitze vom Berg. So. Ist ein krasses Paket, so, ne? Vegane Ernährung. Und auch vom Health-Faktor. Ne? Aber, vielleicht kommen wir da noch hin. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, nee, machen wir nicht, können wir nicht machen. Wenn wir vegan an die Tür schreiben, ey, die Leute rennen schreiend davon. Sogar die Vegetarier. Und da habe ich auch drüber nachgedacht, habe ich so gedacht, okay, krass, könnte sogar wahr sein. Vegetarisch ist noch für einen Fleischesser so, okay, wenn die Frau mich da jetzt mit reinschlört, okay, ziehe ich mir das rein. So, aber vegan, dann denke ich ja so, Rohkost, Alter, nein. Karottensalat, Gurkensalat, no way, so, ne?
Ja, ja, voll.
Und zu Hause liegt das T-Bone Steak im Kühlschrank und du denkst so, okay, dann zahle ich jetzt 300 Euro für so ein bisschen Gemüse oder was? Und ich glaube, das schreckt ab. Und dann hat er trotzdem gesagt, okay, wir machen's. Aber wir erzählen es nicht weiter.
Das fand ich nämlich auch so nice, bei dem einen Interview oder bei der einen Reportage, die ich gesehen habe, was ist so die letzte Szene, dass du zu einer Küche stehst und sagst, und du schaust dich so verwegen um zu deinem Kompagnon so, und seit 2 Monaten kriegen wir ohne tierische Produkte. Und ich dachte so, oh nein.
Ich, ja. Du weißt, was ich meine? So ich weiß gar nicht mehr, welcher, was das für ein Format war.
Ich glaube, das war DW, so eine 4-Minuten-Reportage.
Kleineres Format. So, und die haben vorher so gesagt, so, ja, fühl dich frei, sag einfach, was du willst. Und mein Investor hat so gesagt, erwähne das bloß nirgendwo in einem Interview, ne? Sonst ne, ist hier, da geht's richtig hinten los. Und ich so, was sagst du denn jetzt so, ne? Denke ich so, der Deutsche Welle war es, glaube ich, ja, kleines genau. Format, 60 plus Zielgruppe vielleicht, weiß ich nicht genau, ich kenne mich nicht aus. Da kommt eh keiner von Essen, so, ne? Und dann habe ich es einfach gesagt und guck mich dann so, ich kann mich ja, erinnern, der guckt mich so um und der Kollege so, der wusste schon, fuck, hast du es echt gesagt? So, no. Ja, und dann war es raus, aber es hat trotzdem keiner gecheckt. So, wir haben dann ein halbes Jahr halt so weiter gekocht und so pauschal gesagt, haben vielleicht 3 Gäste mich explizit angesprochen und haben gesagt, so hey, krass, vielen Dank fürs vegane Menü, wir haben es gecheckt, so. Es war ja nichts Tierisches dabei und dann so, ja, okay, haha, lustig, so. Ja, und also das Einzige, was wir machen mussten, ist halt die Tester involvieren, weil wie peinlich wäre es für einen gelben Michelin, wenn er vorbeikommt. Und das isst und sagt so, ey, es war super vegetarisch so, ne? Und dann war es vegan. Das heißt, die haben wir schon involviert, haben gesagt, hey, wir kochen ab jetzt rein pflanzlich. Wir trauen uns das. Und auch krassen Zuspruch gekriegt. Da echt Chapeau an die, auch dass sie das so gepusht haben. Andere wiederum, die ich jetzt nicht benenne, die haben uns dann komplett nicht mehr erwähnt in dem Jahr. Nachdem ich das rausgehauen habe, da waren wir dann einfach weg, nicht erwähnt. Sehr, sehr krass.
So politikmäßig so ein bisschen.
Ja, und der Gerd Michelin ist halt echt hinterher, das auch zu pushen. Die gehen jetzt auch mit dem grünen Stern in die Richtung Nachhaltigkeit und so. Also die merken so, das ist halt so eine, das ganze Unternehmen ist halt irgendwie so auch ein bisschen jünger, sag ich jetzt mal, wie diverse andere, die so altbacken sind. Auch die Tester, ich sehe sie ja hin und wieder, ne, ich erkenne sie ja hin und wieder.
Echt? Wie erkennt man die?
An der Nase.
Genau, so eine Penisnasenbrille. Ja, so einen kleinen aufgeklebten Schnäuzer.
Ja. Ich bin kein Tester.
Nee, keine Ahnung. Die sind da, die versuchen sich zu verkleiden, das merkst du schon.
Echt?
Ja, so.
Ich bin kein Franzose.
So, ja, keine Ahnung. So, ich weiß ja mittlerweile, wie so ein Frankfurter aussieht, ne? So ein Frankfurter Snob, so, ja. Ne? Oder ein Frankfurter Normale oder ein Veganer. Das, ohne Scheiß, das erkennst du oft. Irgendwann, du bist ja irgendwann auch gefühlt ein Psychologe, ja? Du stehst in der Küche, jeder Gast kommt an dir vorbei, du hast schon den ersten Smalltalk, ja? So, hey, alles gut, seid ihr gut angekommen, willkommen, bla bla bla. Dann gehst du runter, empfiehlst erstmal hier ein Champagner, was auch immer. Und dann merkst du, hast schon den ersten Smalltalk. Wenn die so super verkrampft sind und versuchen so, nein, wir dürfen gar keine Emotionen zeigen. Wir müssen alles neutral bewerten, was hier passiert.
Mega.
Dann denkst du schon so, okay, könnte sein. Und dann beobachtest du halt. Und so nach 2-3 Gängen merkst du es schon.
Ja.
Schon ziemlich durchschaubar. Vor allen Dingen, weil wir ja jetzt auch mit dem neuen Konzept mehr am Gast sind oder eigentlich nur noch. Wir haben kein Servicepersonal mehr. Das heißt, wir haben so direktes Feedback, so, was für uns dann auch noch einfacher ist herauszufinden, okay, der fragt explizit nach irgendwas, wo du dann denkst, so, kein normaler Gast fragt das so. Ne?
Was ist das für ein Emulgator?
Ja, genau. Ja, genau.
Aber wie macht ihr das? Und also, wir hatten zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gesagt hat, aber er hat gemeint, ihm ist es nicht wichtig, als Küchenchef irgendwie direkt am Gast zu sein oder an der Gästin. Und das ist so eine Teamleistung und ich stelle mir jetzt vor, okay, du stehst in der Küche und kochst und dann gehst du noch zu den Leuten, hältst mit denen Smalltalk und interagierst mit denen. Ist natürlich mega geil, um so Feedback zu bekommen, aber wie bist du dann in der Küche aufgestellt, wenn dir kein Personal in der Richtung dann...
Also die Aussage kann ich nicht teilen, weil ich habe mich explizit für diesen Schritt entschieden, weil die Brücke vom Gast zur Küche, diese Kommunikationsbrücke, super anstrengend ist. Wenn du da nicht die richtigen Leute hast, ja, wenn du einen Teller, wie hast du es gekocht? Das wissen wir am besten.
Ja.
So, meine Köche machen jeden Tag dasselbe. Also die nehmen jedes Produkt in die Hand, wissen, wo es herkommt, wo wir es gepflückt haben, zu welcher Zeit wir es gepflückt haben, wann wir es fermentiert haben. Wissen Sie, ich muss diese Story muss ich meinem Kellner schon mal nicht erklären, was er sich eh nicht merken kann, weil der keinen Bezug dazu hat, weil der interessiert sich nur für Wein und dass die Wassergläser voll sind, so hart es klingt. Und deswegen habe ich gedacht, komm, ey, dann nimm das doch raus, das ist auch Überschuss so und dann machen wir das selbst. Klar sind wir super im Stress, so jeden Tag, on the edge, ja, ist sehr, sehr aufwendig tatsächlich, Aber es wird halt krass angenommen. Und ich merke das halt von den Gästen her und ich merke es auch am Trinkgeld. Also ich natürlich nicht, sondern mein Personal. merkst halt krass, dass es gut ankommt und die Leute das lieben und das wertschätzen. Und halt einfach schöner. Stell dir vor, da kommt der Küchenchef vorbei mega und erzählt dir, wie der das heute gekocht hat. So. Oder wo er es gesammelt hat, letzte Woche mit den beiden. So, ne? Und es ist halt lockerer, weil ihr wisst ja auch, wie Köche so sind. So Larifari, locker flockig so. Dann kommen wir runter an den Tisch und machen, ja, komm, mal Refill hier, zack, zack, sind die Weine wieder voll. So nicht dieses hinter den Rücken verschränkt und darf es noch was sein für ja. Sie? Möchten Sie noch mal Nachschlag? So, what fuck? Nee, macht euch locker. Und das will ich auch mit unserem, mit dem Restaurant, was sich auch krass verändert hat oder sich entwickelt hat in meinen Augen. Von diesem steifen, ich setze mich an den Tisch, ich habe eine Tischdecke, eine Kerze, klassisch, wunderschöne Blumen, einen Teller schon mal oder ein Platzdeckchen, 6, 7 Besteckdinger, eine Serviette, die gefaltet ist. Okay, muss ich sie auf meinen Schoß legen oder nicht? Was mache ich mit der Serviette, wenn ich aufstehe? Falte ich sie zusammen, knülle ich sie zusammen, whatever? So diese Gedanken will ich dem Gast einfach nehmen. Deswegen sage ich, okay, es gibt keine Tischdecken, es gibt eine Kerze in der Mitte, damit es ein bisschen heller ist, weil unser ist ja fast ein Darkroom bei uns. So, und dann haben wir da noch ein paar Sträuße, manchmal Trockenblumen, manchmal auch nur so eine kleine Rose drin. Und ein bisschen Besteck und das Besteck sagen wir auch immer, wenn die Gäste sitzen, wenn ihr Bock habt, behaltet das Besteck, tut was für die Umwelt. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, nehmt es mit und ihr kriegt ein neues. So. Und so reden wir auch mit den Gästen und du merkst halt so, wenn du altes Kaliber da hast, die sind überfordert. Die sitzen da und denken so, was ist denn hier los, ey? Apfelweinwirtschaft oder was? Was ist? Ich dachte, das wäre ein Sternrestaurant. Yeah. Und dann die Jungen, die so verkrampft sind und fast auch Angst haben, so essen zu gehen, weil die denken, oh mein Gott, die sich voll rausputzen, Anzug, Kleidchen, haben wir echt jede Woche, wo du dann denkst, oh Gott, komplett fehl. Braucht ihr nicht, komm mit Jogginghose, komm mit kurzer Hose, whatever, komm mit Flipflops rein, das interessiert mich nicht. Es geht nicht darum, wie die Leute gekleidet sind, wie sie sich hinsetzen, wie die Haltung ist. Es geht darum, dass sie das Essen wertschätzen, dass sie wissen, was wir tun. Und dass sie da rausgehen und sagen so, hey, wir hatten einen geilen Abend und es war entspannt. Und das ist hoffentlich die neue Generation, die jetzt anwächst.
Ja.
Abgesehen von jetzt der veganen Küche, sondern einfach nur, dass sich da was wandelt. Weil dieses Spießige mag ich auch nicht. Dieses irgendwo essen gehen, sich verkleiden zu müssen. So, ich würde gerne so in einem Dreisterner sitzen.
Safe.
So, aber kannst du nicht. Die gucken dich an und denken so,
wir müssen kurz erklären, was der Ricky anhat. Sein rosa Kapuzenpulli mit einer schwarz-goldenen Eule drauf.
OVO, schaut der Drake auf jeden Fall.
Der Drake würde so ins Restaurant kommen, ich nicht. Ja, so, weiß ich mal.
Ja, normal. Voll, aber ich finde auch, ich kann das voll nachvollziehen, so, weil ich war so vor 5, 6 Jahren, also bin ich noch nicht so oft so gut essen gegangen, aber wenn ich da mal gut essen gegangen bin, habe ich mich schon auch gefühlt, dass man sich da so ein bisschen anpassen muss, so gefühlt, boah, ich kann jetzt hier nicht die Baggy-Hose anziehen und mein zerknittertes Shirt. Aber mittlerweile, also ich glaube, das liegt natürlich auch an Berlin, weil die Stadt hier natürlich in der Rolle schon sehr liberal ist, aber jetzt vor letzte Woche war ich auch im Horvath 2 Sterne so mit meinem Hund und zwar mega chillig so.
Okay.
Aber ich glaube, das ist halt zum Beispiel jetzt in Bayersbronn wäre es bestimmt nicht so halt. Also da würde ich halt wahrscheinlich nicht so da ankommen und alle würden denken, ah, chillig, ah, ja, dein Hund soll dir eine Decke holen, ah, ja, gut. Aber dort war es halt mega chillig, aber der Laden ist halt auch am Paul-Linke-Ufer neben Discos und Bars mitten im Szeneviertel so. Da funktioniert sowas dann schon und wie gesagt, ich glaube, Berlin hat da halt so ein bisschen so eine Vorreiterrolle im Liberalismus. In der Sterneküche.
Aber tatsächlich hätte ich mich jetzt auch schick gemacht, wenn ich ins Seven Swans gegangen wäre, weil nach außen hin hat es ja schon so den Eindruck, oh ja, alles eher so schick, hip, dunkel.
Findest du?
Ja, das war so meine Wahrnehmung, wenn ich den Instagram-Kanal angucke, da würde ich nicht denken, oh ja, da kann ich hier bauchfrei in meinem knallroten Faldröckchen hinkommen.
Also ich finde es schon einfach, rustikal und das möchte ich auch vermitteln. Und wie gesagt, was Tischdeko, also wir haben ja nur so kleine Tischchen, ne, so. Und da ist auch nicht viel Platz. Und dann habe ich auch gesagt, wo wir wieder offen gemacht haben, ey, so komm, wir machen jetzt echt nur eine Kerze und ein paar trockene Blumen da drauf, so, weil darum geht's nicht so. Es geht ums Essen und das sollen, also der Fokus sollte auch darauf sein. Nicht, wie weich hänge ich hier am Tisch, an der Tischkante, ist da Moltern drunter. Wie schön ist die Serviette gefaltet, wie krass ist das Besteck poliert, darum geht's gar nicht. So, das Besteck sollte sauber sein, klar. Aber am Ende geht es ja um die Message, ja, vom Koch. Was hat er sich dabei gedacht? Die Leute sollen fokussiert sein auf das Gericht, sich über das Gericht unterhalten, nicht über die Deko, über das Ambiente. Darum geht es am Ende nicht. Klar sollte es immer schön sein, man sollte sich wohlfühlen. Aber ich glaube, man fühlt sich auch wohl, wenn man um einen nackten Tisch sitzt. So. Und das versuche ich so ein bisschen an die Leute ranzukriegen. Bei den Jüngeren funktioniert es sehr gut.
Glaube ich.
Ey, dann ist immer so, ja. Schwierig, kann man dahin losgehen, ne? Letzte Woche hatten wir ein älteres Pärchen, ne? Und wir waren so um 11 Uhr. Also wir sind ja echt am Limit aktuell, ne? So, Bude ist wieder voll. Wir sind nur zu dritt aktuell, so in der Küche und Service halt, ne? Und wir sind am Rennen und das ist halt über 3 Stockwerke. Also ganz oben ist die Küche, erster Gastraum, zweiter Gastraum, ne? Darunter. Und nur Treppen, ne? Bam, 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 bam.
Bis, ihr seid zu dritt.
Ja, und bist halt nur am Rennen, wie so ein Verrückter. Und dann waren wir das erste Mal, seitdem wir wieder aufhaben, nach 2 Monaten, waren wir echt gut in Time, ne? So, wo ich gedacht habe, so, ey Jungs, voll geil, ne? Wir schaffen es bis 11 Uhr hier durch zu sein, so, ne? Und wir hatten noch nie schlechtes Feedback, was die Zeit anbetrifft, so. Die Leute sind halt, die merken irgendwo so, die fühlen sich wohl, merkt man einfach so. Und die gucken nicht auf die Uhr und so weiter. Dann war dieses eine Pärchen. Wir haben um 11 Uhr die Pettifoos geschickt. So nach dem Dessert gibt's noch so Gebäckzeugs. Und dann haben sie sich das reingezogen und kein Scherz, und dann sind wir draußen auf dem Balkon, kurz mal hinsetzen, ne? Dann gibt's immer diese Feierabendzigarette und ein Bierchen, ne? Kurz mal anstoßen, danke für den Abend. So in dem Moment stehen sie in der Küche. Die 2, 10 Minuten später so, ja, wir haben jetzt unten gewartet und keiner kam, also das ist ja Katastrophe, was hier abgeht, so, ne? Wie kann man die Gäste so lange sitzen lassen? Und ich denke so, what the fuck? Alter, ernsthaft? Und ich so, und dann war die Tür und ich habe sie so gesehen und ich so, in der Wand verschwunden, so, ne? Ich denke so, nein, ey, da gehe ich jetzt nicht hin. Ich mache jetzt hier nicht hier Handling, Guest Handling, das mache ich jetzt nicht. Und ja, die waren völlig außer Rand und Band. Das war krass, ey. Die waren so schlecht drauf danach. Und dann haben die gesagt, ja, hier kriegt man ja auch nichts mehr zu trinken. Ich rede jetzt wirklich von 10 Minuten, das ist kein Scherz. Und dann sind sie runtergegangen, haben sich da nochmal ein Champagner reingezogen. Und haben dem Barkeeper unten auch nochmal alles erzählt, wie scheiße das noch war. Essen war gut, ja, also war nichts dran auszusetzen, aber so das Ambiente, die Stimmung im Gastraum wäre super grauenhaft gewesen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, 2 Monate aufgehabt, noch nie eine schlechte Kritik gehört. Also das war das Erste jetzt. Und dann sitzt du da zu dritt und denkst so, Alter, der Abend war so geil, du hast alles richtig gemacht, alle waren happy so. Und dann kommt da so ein Pärchen und zerreißt dir das Herz. So, ne? Und es hat sich komplett die ganze Woche durchgezogen bei uns. Das ist im Team auch gemerkt. So, ne? Die waren alle down, keiner hatte mehr Bock. So. Die Motivation war einfach weg, weil wir das echt mit Passion machen. So, ne? Krass, jeden, ja. Tag 14 Stunden, ne? Zu dritt.
Das bam, bam, bam. Ist so viel.
Krass. Und, aber dann siehst du halt wieder so den Unterschied. Die jüngere Generation hinterfragt vielleicht, wenn sie da sitzen und denken sich so, Alter, die machen das echt zu dritt. Krass. Respekt.
Ja.
So, hey, wir haben Zeit, entspannt euch so. Das kriegst du auch oft als Feedback. Und dann gibt es halt wieder die Leute, die Generation, die dann da sitzen und denken so, boah, jetzt so 10 Minuten, nächster Gang, ich muss langsam heim. Ich, also, fuck, nee, komm, nee, da musst du jetzt ein bisschen, ne? So.
Voll, und es hat einen Stern und das muss jetzt so sein.
Kann genau, das war auch deren Aussage so. Also auf dem Niveau sind wir viel unterwegs und wir sind da Besseres gewohnt. So.
Ja,
ja, natürlich. Also ich hätte auch in Frankfurt 6 Restaurants aufzählen können, wo sie besser aufgehoben werden. Es ist halt so. Es ist halt echt so ein Generationsding. Wo gehst du hin? Aber da appelliere ich auch immer an die Gäste. Hinterfragt vorher, wo ihr hingeht. Macht euch schlau, was macht das Restaurant, was ist deren Konzept, Philosophie, super wichtig. Ich würde niemals irgendwo blind hingehen. Wenn du jetzt sagst, geh da und da hin in Berlin, würde ich erstmal googeln, okay, was machen die da eigentlich? Ja, so. Selbst wenn du sagst, dein Lieblingsrestaurant, gehe ich nicht blind hin. Wie oft haben wir Gäste da sitzen, die enttäuscht rausgehen, immer noch, die sagen, ey, es gab kein Fisch und Fleisch. So, what the fuck, Alter, ihr sitzt in dem einzigen, ja, okay, jetzt nicht mehr einzig, aber ihr saßt in dem einzigen veganen Sternrestaurant der Welt. Und ihr wartet auf Fisch und Fleisch. Wollt ihr mich, das ist respektlos. Das ist für mich respektlos. Da gehe ich da weg sprachlos und denke so, was machst du hier eigentlich? Ja, ja. Da sind wir beim Thema bei 30 mal hinterfragen, was du eigentlich da machst. So, und vielleicht irgendwann mal die Kochjacke an den Nagel hängen, weil die Gäste dir auf den Sack gehen. So, ne?
Voll.
Und ich finde es respektlos und ich finde, du solltest dem Koch Respekt zollen, indem du dich vorher erkundigst, wo du überhaupt essen gehst.
Voll.
Das ist super wichtig und das mache ich auch privat. Also. Ja.
Aber merkst du, dass sich das Publikum verändert hat, seit du den Stern bekommen hast?
Das ist einer der Fragen, die ich nicht hören wollte.
Nein, kleine Schuss.
Und Ricky, bist du selber Veganer?
aber jetzt mal ohne Witz, dieses selber servicemäßig machen, ist das von Corona inspiriert auch ein bisschen oder gar nicht? Oder war das einfach so, okay, ich habe keinen Bock mehr auf diese Kellner-Zwischengeschichte?
Warte, wir skippen deine Frage nicht, die kommt gleich nochmal. Das war jetzt Spaß. Ich bin da gar nicht so hart eigentlich mit den Journalisten. was kannst du mal sagen?
Ob die dieses ohne Service arbeiten, also das.
Ach so. Jein. Wir haben vorher schon sehr viel am Gast gemacht, so wo wir noch ein Sommelier hatten, wo wir runter an den Tisch sind. Das war klar schon eine Entlastung, gerade wenn es um Wasser auffüllen geht. So, ne? Wir stellen nicht einfach die Flasche auf den Tisch, sondern wir füllen mal nach. Aber wir haben halt also oft Fehlkommunikation, das, was ich gerade meinte, so die Brücke zum Gast, wo du dann trotzdem einen Teller runtergebracht hast und die dann irgendwie was vor 5 Gängen gefragt haben, so, hey, was war das eigentlich? Und der Kellner kann es nicht beantworten, so, anstatt in die Küche zu kommen. Ja. Diese Kommunikation halt, das Chaos zu beseitigen, sondern den direkten Kontakt zum Gast. Aber Corona, klar, wir mussten auch Stellen abbauen, so, ne? Kurzarbeit und so weiter. Und dann haben wir auch überlegt, okay, wie strukturieren wir das um? Und das war halt so ineinander, wie so zwei Puzzlestücke, wo ich gedacht habe, ey, das ist die beste Idee jetzt. Lass uns das probieren. Jetzt, wo wir mit den Abständen sowieso nicht komplett 100% auslasten können, gucken wir mal, ob das funktioniert. Und es funktioniert Bombe und wir werden es auch beibehalten. Ne?
Ich finde das voll nice. Ich kenne das eigentlich aus keinem Restaurant, was bisher war. Halt.
Genau.
Das finde ich auch, allein schon das ist irgendwie ein Anreiz zu sagen, ey, da gehe ich mal vorbei, da kommt der Küchenchef noch persönlich an den Tisch.
Und lässt die Korken knallen. Aber auch da ist es natürlich wieder ein gewisses Risiko, ne? Weil gerade so eine Expertise mit Wein alternativ, so, ey, wir sind jetzt auch nicht die Sommeliere, so, ne? Wir wissen, was wir im Schrank haben, wir wissen, wie er schmeckt, ob er süffig ist oder nicht, mehr brauche ich nicht an Informationen, so weiß ich mal. Du musst halt schauen, okay, wo ist da die Grenze, wie weit kannst du gehen mit deiner Lockerheit? Wir sind immer noch ein Sterne-Restaurant, ja. Wie weit kann man das ausreizen? Ja, so, ne? Ja, so. Vielleicht servieren wir irgendwann nur in kurzer Hose oder so, wer weiß. Wir gucken mal, wie weit wir gehen können. So.
Alle in OVO mit Jogginganzügen.
Im Hoodie. Nee, das müssen wir mal schauen, wo die Reise hingeht, aber wird auf jeden Fall sehr gut angenommen aktuell.
Cool. Jetzt zu deiner von Stell mir übersprungenen Frage.
Das war eigentlich nur ein Witz.
Ja, ehrlich, aber frag nochmal.
Ricky, möchtest du meine Lieblingsfrage beantworten?
Welche mag das sein?
Wie hat sich das Publikum verändert, seitdem du den Beschlag da hast?
Gar nicht, tatsächlich. Ich würde sagen, wo ich angefangen habe, so 80% Fleischesser, die vegetarisch probieren wollten. Oder wo die Frauen halt ihre Männer mitgenommen haben. Dann der vegane Stern, eher das jüngere Volk tatsächlich. Man merkt, dass älteres Klientel nicht mehr so häufig kommt. Vielleicht hat sich's rumgesprochen, dass wir die Leute auch 10 Minuten sitzen lassen. Nach dem Dessert, man weiß es nicht genau. Ja.
Dieses Paar hat so alle Foren vollgeschrieben.
Geht da nicht hin. Man wartet 10 Minuten auf die Rechnung. Das ist respektlos. Wow. Ja. 10 Minuten meines Lebens geklaut. Ja. In einem veganen Restaurant. Himmel, hey, Herrgott nochmal.
Das ist schon nicht so wenig.
Klar. Ja, aber ich würde sagen, tatsächlich jüngeres Volk. Bewusste Menschen, die sich für Veganismus interessieren, für die Ernährung interessieren. Dieser regionale Aspekt, würde ich sagen, ist ein bisschen nach hinten gegangen bei uns. So von den Gästen, die hinterfragen das nicht mehr so. Hey, wo kommt das Zeug her? Was habt ihr damit gemacht? Sondern eher so, hey, es ist gesund. So, und ich gehe da raus, gehe nicht übersättigt daraus, was mir auch sehr, sehr wichtig ist. Ist ein sehr schön abgestimmtes Menü, wo du halt rausgehst und einfach, ja, du könntest jetzt noch mal eine Runde am Block rennen so, und du musst nicht brechen. So. Ist mir auch immer super wichtig, wenn ich irgendwo essen gehe, dass ich da nicht überfüllt, übersättigt rausgehe, zu aufgepumpt so, sondern dass es echt eine schöne Balance ist. Du am nächsten Morgen aufstehst und denkst so, du hast deinem Körper was Gutes getan. So. Und das versuche ich auch ein bisschen so an den Gast so zu bekommen. Und ja, schon jung, viele sehr, sehr junge, also Studenten auch, die es ausprobieren. Natürlich krass sichtbar, dass viele weibliche Leute kommen, gar nicht mehr so die jüngere Männergeneration, das ist echt wenig.
Echt?
Oder halt Pärchen halt, ne?
Ja.
Pärchen, aber da merkst du auch direkt so, von wem kam die Idee, so, ne? So. Oh mein Gott, es war so toll!
Und
er so...
Und jetzt nochmal zur Kinderbude.
Ja, genau.
Aber meinst du nicht, dass es vielleicht auch eher in Frankfurt liegt? Ist es hier in Berlin anders?
Wie gesagt, hier wäre es ein ganz anderes Ding.
Mach mal Pop-Up hier.
Bin dabei.
Geil.
Alles in Planung. Alles in Planung. Sehr gut.
Nee, aber was ich gerade noch sagen wollte, das ist mir tatsächlich auch schon sehr oft aufgefallen, wenn man in ein Restaurant geht, was ein meiner Meinung nach gutes Menü hat, dann hat man danach echt nicht so das Gefühl, so überfressen zu sein, sondern so ein nices Sättigungsgefühl. Wenn ich hingegen selber mir die Gänge zusammenstelle, dann passiert es öfter, dass ich danach rausgehe und so, boah, okay, ich bin einfach tot. So.
Ja, was auch irgendwie so spannend ist, wenn ich essen gehe, man lässt es ja auf sich einwirken. So. Wenn man selber da irgendwo was durchliest, ein Menü, man bestellt, man weiß nicht, okay, wie groß ist das und so weiter. Ja. Sich einfach, bei uns gibt es ja auch kein Menü zum Beispiel. Die Gäste wissen nicht, was sie bekommen. Geil. Was auch irgendwie so Gästeerziehung ist, was bei uns abgeht. So, ne? So, wenn du das Gesamtpaket, was ich auch nicht oft tue, so, wenn du das Gesamtpaket mal irgendwie so hinterfragst, so eigentlich krass,
voll
so,
was, wild, ja?
So, was wir so machen, ja. So, was so peu à peu immer dazugekommen ist, oder was wir reduziert haben, runtergefahren haben, das andere hoch, ist schon. Ich wäre echt gerne mal Gast bei mir selber, muss ich ganz ehrlich sagen.
Geil. Das Zitat der Folge.
Schon interessant, weil schon, was ich auch immer sage zu meinen Arbeitskollegen, so, hey, wir müssen die Gäste auch langsam mal erziehen, ne? So, was Kleidungsstil anbetrifft, so, macht, tragt, was ihr wollt, und hier, ihr kriegt das, was auf den Tisch kommt, und ihr müsst es essen, so. Klar, wenn Allergene dabei sind, so, gehen wir drauf ein. Aber so, wer mag keine Tomate, so, ne? Ich bin hochgradig auf Tomate allergisch, aber wenn ich esse, ohne Scheiß, wenn ich essen gehe, ziehe ich mir die Tomate rein.
Echt?
Weil ich denke so, ey, der Koch hat sich was dabei gedacht. Das Geil. Ist so eine Message, so. Und der steht da den ganzen Tag drin. Ich esse es, auch wenn ich die nächsten 2 Wochen voll den Ausschlag auf den Fingern habe. So, ich ziehe mir es trotzdem rein, weil ich möchte das verstehen, was er macht, und ich möchte das Gesamtpaket kennenlernen.
Ja.
Und das ist für mich super wichtig. Gästeerziehung. Ist ganz wichtig.
So krass, wie du viele Sachen so anders machst, ne? So im ersten Moment, wenn man dir zuhört, denkt man, ja, macht voll Sinn. Aber viele sagen ja dann, nee, und man soll sich schon irgendwie nach dem Gast richten. Und
Gast auch das ist mit König.
Dem Interior, ja, auch mit dem Interior so. Und dass du so cool reagierst und sagst, ja, natürlich hat sich das krass auf das Team ausgewirkt, wenn dann noch ein Pärchen kommt. Ich meine, die haben 10 Minuten durch das tierfreie Menü gewonnen, die haben sie halt direkt wieder verloren, indem sie gewartet haben.
Sehr gut. Scheiße. Ich rufe dich nächstes Mal an, wenn ich mal einen Rat brauche.
Was meine Nummer?
Ja. Aber das hätte ich, oh fuck, das hätte ich bringen können, das wäre gut. Ja.
Ja, es ist schon, also es ist mega geil, und das ist auch genau das, was ich mir für so ein Restaurant wünsche, ne? Dass man da eben nicht hingeht und so steif da sitzt. Hatten wir in der letzten Folge, habe ich vor 7 Jahren erlebt, meine Freundin so, lässt du das Handy stecken? Und denke ich mir so, nee, ich will aber einfach ein Foto von dem geilen Essen machen. Nee. Und diese Atmosphäre dann auch zu bekommen, ja, auch dann nicht eben von so steifen KellnerInnen bedient zu werden, sondern eben auch von den Leuten, von denen es kommt. Und du hast ja auch gesagt, deine Leute wissen, was sie da produziert haben. Die haben das geerntet, die haben es fermentiert, die waren selbst auf dem Acker. Das ist ja schon irgendwie auch was Besonderes, ne? Du hast ja auch eigene Permakultur.
Korrekt.
Voll geil.
Bad Homburg.
Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
Hast du so ein, aber auch ganz, ganz schwierig aktuell durch Corona, ne? Weil wir, also ich bin ganz ehrlich, ich hatte im März, wo wir so ein kleines Meeting hatten, habe ich nicht damit gerechnet, dass wir Mitte des Jahres schon wieder aufmachen. Ich war fest der Überzeugung, dass im Herbst es weitergeht. Ich weiß noch, dass im Dezember hatte Tim Melzer ein Interview mit dem Lanz, wo er gesagt hat, im Mai, und der Lanz hat ihn fast ausgelacht, so, im Mai geht's weiter, sag mal, bist du verrückt? Und dann ging es im Mai weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das so weit in die Länge gezogen wird, dann geht es erst im Herbst für uns weiter. Gerade weil wir Indoor sind, wir haben ja keinen Außenbereich. Ne? Ja, und dann kam so der Anruf, ja, nächste Woche dürfen wir aufmachen. Ich so, what? So, überhaupt nicht vorbereitet, was Anbauplanung anbetrifft. So, ne? Die Aussaat ist ja meistens Februar, März. Ne? Mhm. Und da, aber unser Winter war auch extrem lange. Bad Homburg ist noch mal ein bisschen höher, wo du halt noch Frost hast und so. Und das dann alles Vollgas hochzuziehen. Unser Menü ist aktuell sehr, sehr deftig für ein Sommermenü, so, weil wir halt echt auf viel Fermentiertes zurückgreifen müssen. Mhm. Und vom Anbau, von der Fläche, wir sind von 3,5 Hektar, die wir letztes Jahr hatten, sind wir jetzt auf 1 Hektar runtergegangen. Ne? Weil Personal an jeder Ecke mangelt, auch im Anbaubereich. Super schwierig. Wir versuchen uns irgendwie so über Wasser zu halten. Das ist aber Gott sei Dank kommen wir nur auf die 50% Belastung durch die Abstände, die wir nur fahren können. Weil wenn voll wäre, dann wüsste ich nicht, wo ich das Zeug her und so. Ich muss jetzt schon schauen, okay, beziehe ich noch woanders, ne? Eine andere Permakultur, mit denen ich zusammenarbeite. Also ich schaue schon, dass ich jetzt so das Repertoire ein bisschen erweitere, weil sonst wird es eng. Und zu fermentationslastig will ich auch nicht sein im Sommer. Ne? Das ist halt so.
Kannst du vielleicht für unsere nicen Zuhörer einmal erklären, was Permakultur genau bedeutet?
Das ist auch die klassische Frage.
Ich weiß, aber ich kenne ja meine Zuhörer und ich gehe davon aus, dass die meisten davon so denken, ah, Permakultur klingt nice, aber mehr wissen sie wahrscheinlich nicht.
Also es ist, sagen wir mal so, ein Anbau der Natur überlassen. Ne? Also wir arbeiten ohne Pestizide, ohne künstlichen Dünger, wir mulchen selber, wir kompostieren selber, bringen das die Mineralien, also wir entnehmen dem Boden weniger, wie wir ihn geben. So. Mhm. Und das ist so ein Einklang, ja? Gemüsesorten zu vermischen, die sich nicht gegenseitig die Mineralien klauen, cool. Aus dem Boden. Alles Handarbeit, wir gehen da nicht mit einem Roder drüber, wir ziehen den Kram nicht, wir beschädigen den Boden nicht. Ja? Wir lassen es im Einklang mit der Natur, also mit den Tieren. Wenn wir einen Schneckenbefall haben, hauen wir die Hühner da rein und lassen die mal abgrasen. So, das klingt alles voll idyllisch, geil. So Heidi, ne? So. Aber es ist halt echt so und es funktioniert sehr, sehr gut, es ist sehr ergiebig, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Arbeit. Vor allem, wenn man von 3,5 Hektar redet, arbeiten noch mit einer Behindertenwerkstätte aus Bad Homburg zusammen.
Cool.
So, wenn du sagst, geh mal die Tomaten wässern und der steht bei den Brennnesseln und wässert die Brennnessel. Ist halt schwierig, aber super süß halt, ne? Ist schon lustig. Aber die brauchen halt auch eine Betreuung. Ist schon so, das Gesamtpaket Braumannswiesen, Permakultur ist schon heavy. Der Matthias macht das jetzt, ehemaliger Mitarbeiter von mir, der kümmert sich jetzt ein bisschen darum. Und mit dem mache ich so im Winter, in den Wintermonaten, wo halt eh alles tot ist, wo wir nur Lagerware haben, gehe ich mit dem halt in die Saatgutliste durch. So, was habe ich für Wünsche? Was hat letztes Jahr perfekt funktioniert? So, was nehmen wir dieses Jahr raus aus dem Sortiment? Was war nicht so geil? Qualitativ auch immer so eine Frage. Und ich stehe halt drauf auf Gemüse, was nicht akkurat ist, was nicht gerade ist, was nicht 3 Meter groß ist, nach Wasser schmeckt. Sondern ich freue mich auch über Gurken, die krumm und schief sind, ne? Die... das ist halt irgendwo geil so auch, ne? So eine Message so von einem Gemüse, was wächst, was super viel Liebe und Zuneigung braucht, so bis auf den Teller, so, ne? Ist halt geil und das soll der Gast auch merken, so, ne? Also die Hauptkomponente sollte immer sichtbar sein auf dem Teller, dass die Leute auch checken, okay, das ist echt eine Karotte, so, ne?
Ja.
So krass. Und
da gibt's
wo kommst
ja
du?
Sorry, Entschuldigung.
Jetzt bin
Ladies
ich dran.
First. Sorry.
Wo kommst du dein Saatgut her? Ich habe nämlich letztens ein bisschen recherchiert, weil ich auch vorhatte, ein bisschen was anzupflanzen und habe dann von Saatgut-Schwarzmärkten erfahren, irgendwelche geheimen Facebook-Gruppen, wo geiles Saatgut gehandelt wird. Nee. Und es gibt ja auch so Samenbanken in Afghanistan oder auch Indien, wo so wirklich alte, resistente Sorten aufbewahrt werden. Das ist mega spannend.
Es gibt ja, ich weiß nicht mehr, wo es war, ich hatte mal so ein Doku gesehen, die dem Weltuntergang bevorschwören, wo es auch so eine Art Bank gibt, wo jede Pflanze von diesem Planeten...
In der Schweiz ist das doch, oder?
Irgendwie so ein Bunker, ne?
Bunker,
ja, genau.
Ja, genau.
Ziemlich krass. Der Matthias, der kümmert sich darum, also alles natürlich Bio. Er hat da ein paar Lieferanten, wo er bezieht. Wir machen auch viel selber, also wo wir die Saatgut selber ziehen und schauen, ob das funktioniert. Also bei der Aussaat bin ich nicht dabei. Das lasse ich machen. Wir haben jetzt super viele Obstbäume, weil das war so das Problem, was wir hatten, so Obst- und Beerenbereich. Waren wir immer sehr mager aufgestellt. Gemüse war immer fein eigentlich. Und da haben wir jetzt im Corona die Zeit genutzt und haben echt viele Obstbäume gepflanzt. Und ja.
Bevor ich dir weitere Frage zu Kräutern aus aller Welt stelle, kommen wir zu unserem Schnellkochtopf.
Schnellkochtopf.
Das heißt, wir ballern dir jetzt 10 Fragen um die Ohren und wir erwarten sehr schnelle Antworten. Oh
Gott. Ist euch kein besserer Name eingefallen?
Wir dachten, was es in der Sterneküche nicht gibt?
Bohnen-Cassoulet.
Die Kasserole.
Okay. Ist eingestellt, ja? Also dein Fachwissen an Gerichten ist echt erstaunlich.
Ich mag weirde Wörter auf jeden Fall.
So gut.
Okay, kommen wir zu den Fragen. Bestellen oder abholen?
Essen gehen.
Oha.
Pfeffer oder Salz?
Ding. Säure.
Ding, ding.
Frankfurt oder Offenbach?
Offenbach.
Sydney oder Wellington?
Beef Wellington?
Na klar.
Sydney.
Gucci oder Nike?
OVO. EXO.
Gummistiefel oder Sneaker?
Flipflops.
Alice Merton oder Haftbefehl?
Auf die Brudi.
Sehr gut.
Petersiliewurzel oder Pastinake?
Knollen ziehst.
Beyond Meat Burger oder gar kein Burger lieber? Okay, auf die Frage gehen wir gleich nochmal ein.
Ja, bitte.
Sous vide oder offenes Feuer?
Holzkohle.
Wow, das waren auf jeden Fall die most advanced Antworten, die wir bisher hatten.
Du bist nicht eingestellt, du hast das Spiel nicht verstanden.
Ihr habt gesagt, ich soll was anderes sagen.
Nee, ich meine nur so, weil du ja auch so ein bisschen diese Philosophie vertrittst, keine Ersatzprodukte mehr oder weniger zu verwenden, wenn ich das richtig
korrekt
in Erinnerung habe. Und es gibt ja oft so diese Diskussion, boah, ja, warum isst du dann überhaupt dann einen Burger, der so aussieht wie irgendwas so? Und da hätte mich halt interessiert, ob du dann sagst, okay, ich brauche das einfach gar nicht, dann dieses Gericht, was mich daran erinnert sozusagen, oder würde ich dann trotzdem einen veganen Burger bauen? So, das ist so ein bisschen...
Große Problem bei Burger oder bei den Burgerketten, die ja jetzt, wobei der Hype ja auch komplett weg ist, wie ich finde, hin und wieder sprießt man immer noch so einen Laden raus, ist, die können es einfach nicht. Und das fuckt mich so endlos ab, ob es eine Pizzeria ist, oder einen fucking Burgerladen. So, keiner kriegt's hin. Das ist einfach perfekt zu machen. Du musst, guck mal, wenn du jetzt Pizza, ja, du machst einen Teig, der ist wichtig, das ist die Seele, ja. Aber eine scheiß Tomatensoße, die kriege ich hier nebenbei gekocht und die schmeckt par excellence. Ja, und dann ein bisschen Belag und ciao. Wo ist denn da das Hexenwerk? So, die Leute mit ihren Öfen, ja, bla bla bla, die da irgendwie eine Philosophie fahren, wo ich dann denk so, Digi, ich mach's ja auf einem offenen Feuer besser, so. Und das ist bei Burgern genau dasselbe. So ein Patty, so einfach, also jetzt mit Fleisch zum Beispiel, ja, so einfach herzustellen, einen gescheiten Bun und gute Soßen. Aber ich kann mich nicht besinnen, meine ich jetzt wirklich ernst, jemals einen guten Burger gegessen zu haben, den ich nicht selbst gemacht habe.
Ansage!
Ja, deswegen meine ich das. Und hier die Ersatzprodukte. Ist halt ein super schwieriges Thema. Da können wir noch mal eine Stunde dranhängen, weil ich finde es gut, wenn du jetzt als Fleisch- und Fischesser sagst, okay, du möchtest dich als nächsten Step zur Überbrückung, dich ans Gemüse zu gewöhnen, die diese Tastes nicht missen willst, hol dir so ein Ersatzprodukt. Was aber nicht bedeutet, dass es besser für deinen Körper ist. Ein Ersatzprodukt ist meistens voll mit Klebstoffen, irgendwelchen Emulgatoren und was weiß ich. Hauptsache, das ist auch das Problem in der Industrie aktuell. Die wollen die Konsistenz. Geschmack ist völlig egal. Also die wollen die Konsistenz. Und das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Ich finde, die sollten erst eher auf die Nährstoffe gehen, dass da gesundes Zeug drin ist und dann auf die Konsistenz. Weil am Ende Geschmack mit den Soßen und so, das kriegst du sowieso hin irgendwie. Ja. Und das ist gerade bei den Burger Patties. Ich habe mal hier mit dem Geschäftsführer von Vegans, der hat mal so eine Tabelle gepostet von Bewertungsstiftung Warentest von den Burger Patties, die aktuell auf dem Markt sind. So, ne? Ich glaube, das Beste war befriedigend. So, und das ging bis hin zu mangelhaft und ungenügend, wo ich dann denke, so, okay, krass. Und die Leute drehen durch und denken, sie tun sich was Gutes, wenn sie das kaufen. Klar, Tierwohl auf jeden Fall. Super guter Step so. Aber gesund ist es nicht. Gesund ist es und du tust der Welt was Gutes, wenn du dir Gemüse kaufst, Bio am besten, ja, weißt, wo es herkommt, aus der Region, setz dich zu Hause hin und machst einen Cassoulet. Gemüse-Cassoulet. Nein, meine ich auch wirklich ernst. Frische Gemüseküche, mega köstlich und bist du safe. Brauchst diese Ersatzprodukte. Klar, Tofu kann man mal machen, ist auch nicht schlecht. So. Ist jetzt nicht mein Ding. Würde auch bei mir in die Küche nie kommen. Ich möchte ja auch nicht irgendwie was ersetzen. Ich möchte keinen Käse ersetzen. Ich möchte kein Fleisch, Fisch ersetzen. So, ich möchte den Leuten zeigen, was mit Gemüse möglich ist und wie weit man da gehen kann. Und das auch ohne Gewürze. Ich arbeite komplett ohne Gewürze tatsächlich in meiner Küche.
Kein Salz?
Salz schon.
Okay, ich komm.
Salz schon. Säure haben wir natürlich auch. Da arbeiten wir mit Vergy oder anderen säurehaltigen Produkten, Sanddorn zum Beispiel und so weiter, wo wir da richtig spitze Säure mit reinkriegen, oder unreifen Früchten. Mhm. Zum Beispiel chinesische Zierquitte, ist auch super interessant. Super spitze Säure, so spitzer wie Zitronen. Und da die wachsen auch wie Sand am Meer in der Region. Und ja, Salz ist das Einzige, wo wir sagen müssen, okay, kommen wir nicht drum rum. Würde ich auch echt gerne weglassen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, dann kriege ich Ärger.
Irgendwann muss der nächste Step ja kommen, oder?
Ja, okay. Okay, liebe Zuhörer, ab nächstes Jahr geht das 7-20 ohne Salz ins Rennen. Challenge accepted.
Dann gibt's so einen weißen Stern einfach ohne.
Genau.
Erste Michelin-Stern ohne Salz. Wow. Aber in diesem Kräutergarten.
Grüße gehen raus an den Garten Michelin.
Shoutout auf jeden Fall. In diesem Kräutergarten, da. Wie viele verschiedene Kräuter, Pflanzen habt ihr da? 100, 200, 300?
Also ohne Corona 350 verschiedene Gemüse und Kräutersorten.
Und musstest du dich dann dafür extra nochmal sozusagen bilden, um diese Sachen zu kennen? Oder kanntest du vorher schon 400 verschiedene Kräuter?
Nee, gar nicht. Wo ich angefangen habe 2018 da und das erste Mal auf die Wiese da bin, das war im März, da war halt... Es sah aus wie mitten in der Arktis, so, weil alles tot war. Und da habe ich gedacht, so, ey, wow, womit soll ich arbeiten? So, ne? Das war schon der erste Schock. Ich habe echt gedacht, du kommst da hin, bist halt so wie so ein Garten Eden, ne? Da den Apfel, da die Birne, so, ne?
Mirabelle fällt dir in den Mund.
Und ja, genau. Und was war so? Gefrorener Boden, ne? So, das war's.
Ja, mal Frost halt in dem Fall.
Ne, es war schon ziemlich krass. Ich habe es mir anders vorgestellt. Und es ist auch so ein Prozess gewesen, so Learning by Doing irgendwie so, ne? Kannte halt vielleicht 2% von den Wildkräutern, die da gewachsen sind. Krass. Nie damit auseinandergesetzt. Allgemein mit Gemüseküche nie auseinandergesetzt. Bin ja irgendwie so 12 Jahre Koch gearbeitet, nie wirklich mich mit Gemüse auseinandergesetzt. Wenn dann mal ein Vegetarier kam, alle abgefuckt. So, hey, was hast du nur an Beilagen? Was machst du? Hast du noch eine vegetarische Soße? Ja, komm, hau raus den Scheiß. Ja. Hauptsache, der hält die Klappe so, ne? So, das war so das Arbeiten mit Vegetariern oder Veganern. So, ne? Veganer gab es da noch gar nicht, tatsächlich.
Krass.
Die sind nicht essen gegangen, weil sie wussten, sie wären nicht glücklich so. Das war so, glaube ich, der krasseste Step, da hinzukommen und nur einen Amount an Produkten zu besitzen oder zu haben. Was machst du damit? Du willst ja diese Philosophie fahren, ja, diesen
ja, klar.
Aus der Region, eigener Anbau und so weiter. So.
Aber ich fand das auch in dieser Serie, so, in dieser Reportage da auf DW Deutsche Welle oder Deutschlandwelle. Krasser Name auf jeden Fall. da habe ich mir immer so vorgestellt, was alles in diesem. Da war so, eine, so ein grünes, wie so ein Bonbon, was du gewickelt hattest, was gefüllt war mit Kräutern. Und du hast so 5 Kräuter genannt und ich habe halt keinen von denen ever jemals vorher gehört. Okay. Und ich dachte so, okay, wild. Und das kennt er einfach alles. Das fand ich auf jeden Fall schon irgendwie beeindruckend, weil das ja auch, wenn man, sag ich mal, aus der normalen Kochlehre kommt, bestimmt auch so ein ganz anderes Feld halt natürlich ist.
Ich weiß nicht, welche Rolle du meinst, ja, aber...
Nee, das war bestimmt auch keine Rolle, aber es war irgendwas mit Kräutern drin, sehr viel, die
also, ich kannte. Also, Frühlingsrolle habe ich noch nie gemacht. Nee,
das war es nicht.
Ja, das ist halt so, tatsächlich, so gerade Wildkräuterküche, du gehst übers Feld, nimmst... Das mache ich auch, wenn ich spazieren gehe. So. Ich guck.
Aber im Girlie bitte aufpassen. Ja,
ja, ja, absolut. ja. So der Klassiker in Offenbach auch, so, da, weil da wachsen ohne Scheiß. In der Nähe von Robert Johnson, kennt ihr vielleicht, ist so der Club. So. Die Straße, die ist halt immer Bomben am Wachsen. Also das ist immer komplett grün und alles wunderschön. Und da muss man auch aufpassen, wo man pflückt. Also Wegrand, liebe Zuhörer, bitte nie pflücken. Und ja, man hat so seine Spots, so, ne, wo man weiß, wo wächst was und so weiter. Und man probiert halt einfach. Man geht durch die Straße. Klar, irgendwann mittlerweile weiß ich auch, so was essbar ist, was nicht. Irgendwann bist du halt an der Grenze gekommen, wo du alles schon probiert hast. So. Manchmal ist es halt komplett daneben gegangen, wo du halt so ein Gesicht hast am Ende. So. Wenn du nicht sicher bist, schickst du deinem Farmer halt ein Bild. So, hey, hast du das schon mal gesehen? Wie auch immer.
Google-App. Ey, diese Google-App mit dieser Google Lens, geisteskrank, ich schwöre dir. Ja. Ich war letztens im Wald und dachte so, ey, was für ein Baum, hab ich so denkt, der sagt dir einfach alles.
Verrückt, ja.
Das ist echt übercrazy, ne?
Krass. Aber dafür gibt's, für so Pflanzen gibt's, glaube ich, auch eine App, die das erkennt. Hm. Ja, aber Google hast du denn auch. drei Leute, sag ich schon, 3 Wildkräuter, die jede so irgendwie im Feld erkennen kann oder die mega easy sind, die dir jetzt spontan einfallen?
Ja, so auf dem Wiese, wenn ich jetzt hier rausgucke, Wiese, sehe ich von hier Gänseblümchen, Löwenzahn, Klassiker, Schafgarbe.
100%. Siehst du von hier?
Ja, klar, also hier unten auf der Wiese. Ja, okay. Weiße Noppen, es kann nur Gänseblümchen sein.
Ja.
Wenn ich jetzt mit euch rausgehe, kann ich euch locker von der Wiese 6 verschiedene Sachen geben, die essbar sind.
Geil, du bist ein Survival-Experte eigentlich.
Ich bin der neue, der Bear Grylls aus Frankfurt, ja. So, setz mich in Frankfurt aus und ich komm klar.
So cool einfach. Ja, aber was ich tatsächlich auch fragen wollte, ich war auch auf deinem Instagram, Ricky Leaks, by the way, falls ihr ihm folgen wollt. Und da sind ja auch sehr viele Teller zu sehen und mir ist aufgefallen, dass Farbe spielt da bestimmt auch eine große Rolle bei dir beim Anrichten. Oder war das nur Zufall, dass das immer so farbenfroh war, meiner Meinung nach? Passiert einfach so.
Nee, Farbe ist tatsächlich weniger interessant. Also viele Köche, wie ich finde, gerade im Zeitalter von Instagram, Social Media, da geht es nur noch ums Visuelle. Wo ich mir dann, also bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich gucke mir einen Teller an und kann mir vorstellen, wie es schmeckt. Ob es harmoniert, ob es zu ruppig ist, ob es zu spitz ist. Ich kann es mir direkt vorstellen, ob das alles homogen ist, was da auf dem Teller ist. Deswegen ist es, ich glaube, da gehen die Leute auch mittlerweile zu krass drauf ein. Ja? Wie sieht der Teller aus, damit es Instagram-able ist, so. Was aber gar nicht im Fokus ist. Es geht immer noch um Geschmack, gerade in unserem Sternebereich so. Und da ist es weniger interessant, wie bunt der Teller ist. Bin ich sowieso kein Fan von, dass jede Farbe präsent ist auf dem Teller. Sondern es muss passen. Es muss einfach stimmig sein, in sich überall hineinfließen. Also jedes Produkt muss irgendwo ne, wie so ein Puzzle aneinander hängen. Ja. Darum geht's. Und was bringt mir das? Es gibt ja diese komischen Kressen hier. Da gibt's so eine holländische Firma, die macht so hier so Sprossen, so kleine Setzlinge-Kressen. Wenn du irgendwo essen gehst oder auf jedem scheiß Bild in Instagram, egal welches Restaurant, findest du diese Kackkresse so. Wo die Leute hingehen, sich so eine Kiste, bestellen, wo eine Kiste 24 Euro kostet, dann schnellen die es ab und feuern das auf den Teller. Ja, ja. Und denken so, hey, ist bunt, grün, und aber geschmacklich hinterfragen sie es nicht, probier den Scheiß mal. Super intens, so die Kressen meistens. Und übertönen es halt alles. Ne? So. Es ist mehr mittlerweile so die Entwicklung auf Visuelles, wie auf das Food selber, was mich sehr stört. Wenn der Teller mal scheiße aussieht, why not? So, wenn er schmeckt, ist doch geil. So.
Voll.
Es muss Sinn machen, was auf dem Teller ist. Es muss echt Sinn machen. Und Teller ist auch nochmal so ein anderes Thema. Teller zum Beispiel bei uns im Seven Swans, die habe ich alle designt. Also ich setze mich mit der Natur auseinander, möchte natürlich diese Message, so hey, das Gemüse kommt vom Acker, auch auf der bestimmten Plattform widerspiegeln. So, ne? Und dann die Teller, die man halt sieht, auch auf Instagram, sind von mir alle entworfen so. Und dann arbeite ich mit der Viola Beuscher zusammen in Frankfurt und die macht es halt im größeren Ausmaß. Also die produziert es halt für mich.
Und also du meinst die Teller an sich?
Teller an sich, ja. Oha. Das ist die Keramik. Es war so lustig, das erste Meeting, was wir hatten, da habe ich halt so gesagt, so, hey, mach das mal so. Und ich habe das immer so laienhaft aufgemalt. Ne? Und die guckt mich immer an und denkt so, Ricky, also ich möchte echt nicht zu nahe treten. Ne? Sieht aus, als hätte es ein Dreijähriger gemacht. Ne? So, ja, das will ich so. Genau das will ich. Und dann hat sie es gemacht und sie sagt immer noch darüber, das sieht aus, als hätte es ein Dreijähriger gemacht, aber die Gäste drehen durch. Die denken so, das ist das, es sieht rough aus, sieht ja aus wie ein Teller, es ist, sieht aus wie so ein Steinboden, ja. Ne? Es sieht super uneben, so weg von diesem perfekt genau. Weiß, akkurat, Löchlein hier, Löchlein da, weg davon, sondern es geht auch nicht ums Teller, um den Teller, sondern es geht ums Essen, so weg von dem Ganzen, so ich brauche jetzt einen Teller, der 230 Euro kostet, um mein Produkt aufzuwerten, ja. Darum geht es ja gar nicht so, sondern richtet auf einen Stein an, richtet auf ein Stück Holz an, whatever. So, bringt die Natur wieder ins Spiel, ja. So, das ist so ein bisschen so die Idee. Und die Gäste nehmen es sehr gut an und freuen sich immer über die Teller und fragen, wo es herkommt. Und dann sage ich immer, habe ich selbst gemacht.
Geil.
Dann sagen die immer, nein.
Doch. Nein, das war mein dreijähriger Sohn. Genau. Eigentlich wollte ich diese Tellerfrage nur stellen, um überleiten zu können auf die Frage, ich habe da sehr viele Blüten auch auf den Tellern gesehen. Aus irgendeinem Grund habe ich mich dann gefragt, hast du denn schon mal mit Cannabis irgendwas gemacht?
Ich war mal in Amsterdam mit zwei Jungs und da haben wir so ein Cannabis-Menü gemacht. Hatten so Cannabis-Salz gemacht, da haben wir noch Fleisch gegessen, sorry, Bip. Da haben wir uns ein Steak gebraten, haben so ein Cannabis-Öl gemacht und so weiter, also rundum. Es war ziemlich cool, war auch sehr, sehr köstlich, muss ich sagen. Ist schon ein cooles Produkt. Ich hatte sogar mal, wir hatten mal letztes Jahr eine Kaltschale, Gurke Kohlrabi, mit fermentierten Kram, ich krieg's nicht mehr zusammen. Und da hatten wir auch anfangs ein Cannabisblatt noch oben drauf.
Okay. Als
Dekoration.
Fermentiertes und, Purple Haze.
Und Hanf, ja genau. Und ein Hanf, geröstete Hanfsaat.
Ah, das ist aber echt
auch super köstlich, sehr schön nussig, wunderschönes Produkt. Hatten wir mit drin, genau. Und ein Hanfsamöl hatten wir auch noch, ja. Sehr schönes Produkt, ja. Nee, kann man mit arbeiten.
Auf jeden Fall.
Arbeiten.
Auf die eine oder andere Weise, ja.
Nee, fand ich nur interessant, weil auch in Amerika und so ist es ja auch so voll im Kommen, dass die, also da ja sowieso, aber
CBD-Produkte.
Halt, genau, und dann halt auch so Butter machen und so Sachen halt und auch so, also da gibt es halt da verschiedene Approaches einfach so für den Geschmack und dann gibt es aber auch so ein Restaurant in L.A., wo du halt irgendwie so Dinger bestellen kannst, wo du danach halt einfach halt auf Wolke 900 schwebst nach einem Steak auf jeden Fall, weil das halt auch ganz anders aufgenommen wird nochmal natürlich. Wenn,
klar, mit Fette und so weiter.
Wenn du es rauchst, ist ja eigentlich die schlechteste Möglichkeit, um es aufzunehmen, so wenn du das halt... Konzentrierst du es noch was anderes? Aber kommen wir wieder zu einem anderen Level, bevor wir hier zensiert werden.
Du meinst, ich soll dich lieber mal unterbrechen? Ach, da bin ich verantwortlich. Da hat man die Spaßbremse, Britt.
Alles gut. Ich höre eh nur Berliner, da ist das irgendwie.
Aber um nochmal auf ein anderes Thema zurückzukommen, weil du hast dich ja für Sydney anstatt Wellington entschieden. Ich stelle mir gerade vor, wie du damals nach Australien gegangen bist. So Internet, also gab es ja noch nicht so wirklich.
Ja, also ich bin noch keine 40 Jahre alt.
Entschuldigung. wie
Wie findet man ein Restaurant, wo man arbeitet, oder bist du einfach komplett blind dahin geflogen und hast gesagt, yo, ich gucke jetzt einfach, worauf ich Bock habe oder was mir über die Füße läuft?
Es war ziemlich krasser Zufall. So eigentlich alles, meine Schwester sagt immer, ich bin geprägt von Glück. Ja? Also mein Leben basiert auf Glück, was ich aber nicht denke. Aber es war ein krasser Zufall. Ich hatte damals, wo ich in Wien war, habe ich im Hilton gearbeitet. Das war so meine erste Station. Hotellerie war immer super interessant für mich. Auch die 14 Gehälter waren super interessant für mich als junger Koch, weil komplette Geld ging für Sauferei drauf. Es war tatsächlich so. Am Monatsende war immer null, zero. Und hast du gefragt, wo ist das alles gelandet? Genau, da gab es so ein internes Portal, sag ich jetzt mal, wie so ein Facebook, wo du deinen Account halt anmelden konntest. Und dann konntest du dein CV hochladen, konntest anklicken tatsächlich. Waren alle Länder präsent und konntest überall einen Haken hinsetzen, wo du gerne arbeiten möchtest. So ein interner Swap-Bereich, keine Ahnung. Und habe ich einfach mal gemacht, habe es gar nicht ernst genommen. Und mir wurde auch vorher schon gesagt in so einem Meeting, so es ist utopisch, es gab es in der Geschichte vom Hilton Vienna noch nicht einmal, dass da was zustande gekommen ist, außerhalb von Europa. Und ich so, why not? War damals schon krass in so Kochwettbewerben unterwegs. Das war immer so mein Ding, wo ich mich messen konnte mit anderen Köchen, um zu checken, wie weit bist du von deinen Skills her. Deswegen habe ich diese Sachen immer mitgemacht. Es war jetzt weniger, um mein Ego zu steigern, sondern eher so, okay, wo bin ich? Weil ich nie in einem Sternerestaurant gearbeitet habe. Auch nochmal ein spannendes Thema, wieso ich nie in einem Sternerestaurant gearbeitet habe. Könnt ihr vielleicht später nochmal aufgreifen. Genau, und dann habe ich halt über einen Haken gemacht. Peru, Chile, Brasilien, Argentinien, wollte ich überall hin. Da hatte ich voll Bock drauf, Hauptsache weg, ja. Und auch in Sydney halt einen Haken gemacht. Und dann gab es am nächsten Tag tatsächlich, hatte ich einen Anruf aus dem HR und dann bin ich hoch. Und dann, Ricky, es ist was Großartiges passiert. Ich so, was denn? Hilton in Sydney hat sich gemeldet. Ich so, okay, spannend. Und ja, die wollen, dass du nächste Woche Montag anfängst. Ajo. Bin ich nach Hause, hab Sachen gepackt und bin geflogen. Ersten Monat habe ich im Hilton gepennt. Bin mit meiner damaligen Freundin hingegangen, die hat auch gekündigt direkt, ist ohne Job hin, weil sie hat keinen Job gekriegt im Hotel. Und du brauchst in Australien brauchst du so eine Lizenz, um Alkohol ausschenken zu dürfen als Servicepersonal. Und sie hat im Service gearbeitet, musste erstmal die Lizenz kriegen und so weiter. Hat sich dann um eine Wohnung gekümmert und so weiter, war ganz gut. Und dann haben wir erstmal einen Monat im Hilton gechillt. Okay. Und so bin ich da gelandet. Es war ziemlich krass, weil ich bin dahin, irgendwie 4 Tage später. Es war so Wohnungsauflösung bei uns, alles muss raus, ne? Sachen gepackt, wirklich nur einen Koffer und los. Super herzlich aufgenommen da, es war echt geile Zeit und bis heute das prägendste Jahr meines Lebens, wo ich echt sau viel in kürzester Zeit gelernt habe. 76-Stunden-Wochen geschuftet habe, es war schon heftig, es war echt prägend, aber war geil. Ich bin immer noch mit einigen Leuten in Kontakt, so, die sehen halt jetzt auch meinen Werdegang, so, ich habe jeden Tag Feuer gekriegt. Nach 2 Wochen hatte ich mit meinem Küchenchef ein Meeting, der hat mir noch eine Frist von 2 Wochen gegeben, wenn ich es nicht packe, kann ich wieder nach Hause fliegen, hat er gesagt.
Hat sich nach 2 Wochen bedankt.
Es war ganz süß, der hatte am Ende von einem Jahr, wo ich da fertig war, der hat so ein Kochbuch, hat er signiert, 2 Seiten geschrieben, hat sich für die harte Arbeit bedankt und so weiter. Ich habe nie wieder mit ihm geredet nach diesem Meeting tatsächlich. Ja. Das war ein 2x2-Meter-Typ, ja. Der teilweise, was da abging in der Küche, das wird mir keiner glauben. Ne? Der hat Leute genommen an Kragen und hat die durch die Küche gestellt. Das war eine offene Küche. Gastraum, also, also so wie hier Küche, nur ein kleines Fensterchen so. Und jeder konnte sehen, was da abging, ne? Und der hat dann einen 36-jährigen Chef Poisoner, also der nur Fisch gemacht hat, an Kragen genommen und hat ihn durch die Küche geschleudert. Der ist dann ins Kühlhaus und hat geheult. Wo ich gedacht habe, wo bin ich hier? Es war so am zweiten Tag, weißt du, wo ich dachte so, okay, spannend, was hier abgeht, so, ne? Ist das der Umgang? Das war harter Tobak, ey. Und die haben mich auch halt in dieses Gourmet-Restaurant geschickt, ne? Also ich habe halt gedacht, okay, gehst in die Hilton-Küche, ne? Ein bisschen Club-Sandwich, Burger machen, so Klassiker, Bar essen, so ein bisschen Room-Service, Chili con Carne kochen, so. Easy, so eine Kessel an und 3 Promille bei der Arbeit, so geht schon, ne? Aber es war nicht so, ey. Die haben direkt so eine Hausführung mit mir gemacht und hier, da bist du dann morgen. Ich so, what? Fuck.
Das war so richtig High-End-mäßig.
Also es, was heißt High-End? Es war krasses Niveau. Auch von der, die hatten Platz, ich weiß nicht mehr, 100 Leute oder was. Und es war super teuer. Es ist direkt an der George Street, gegenüber vom Queen Victoria Building.
Okay.
Also mit Zentrum, Downtown, mehr geht nicht. Geile Aussicht, Glass Brasserie heißt es. Gasfassade, Weinschränke bis unter die Decke. Mega geiler Laden, richtig geil. Und ich sag mal so, mittags, ich kannte das auch nicht so, diese Esskultur auch. Es war so krass, ich habe sowas noch nie gehabt und ich behaupte das bis heute, dass die krasseste Esskultur in Australien ist.
Echt?
Business Lunch, Business, so Mittagspause, so wie wir jetzt hier, ey, lass mal was essen gehen, so. Da immer komplett ausgebucht, das Restaurant. Zu zweit, teilweise zu dritt, vier, fünf, manchmal Gruppen von 10, die essen gehen und pro Person $200 da lassen. Oha, mittags. Lunch. Echt?
Also Lunch. So richtig, richtig reingönnen mittags.
Ja, und hier ist es so, okay, ja, wir gönnen uns mal einmal im Jahr, ne? So Jahrestag, so, ey, lass mal fein essen gehen, so weißt du.
Weihnachtsfeier.
Und dann so, ja, die Rechnung beträgt dann 136 Euro. Machen sie 140 Euro. Ist ein besonderer Tag heute, so, weißt du?
Ja, safe.
Ja, genau. Und das war krass. Und da habe ich gedacht, okay, wow, die wertschätzen das ganz anders wie wir Europäer so. Ne?
Geben mehr Geld auch dafür aus.
Ja,
so.
Für gutes Essen viel Geld. Da ist Kleidungsstil voll egal. So. Da rennt jeder rum wie ein Lump. So, du kannst jeden Tag in Shorts und T-Shirts. So, ne? Ja. Weil es halt knüppelheiß ist.
Ja,
auch
ja, voll, klar.
Und hier geht es halt, ist so das Statussymbol, was für eine Karre du fährst, was für ein AMG du hast, ob du Gucci-Käppchen trägst, whatever. Ne? So. Darum geht's hier, so irgendwie anerkannt zu werden. Und da ist es halt erst so, ich gehe fein essen mittags so.
Voll, das finde ich aber geil. Auch interessant, dass du das sagst, weil ich dachte jetzt zum Beispiel so, weil ich fand es zum Beispiel voll spannend, so, okay, war in Australien, Neuseeland, kommt dann wieder zurück und macht dann vegetarisch, vegan, High-Class-Stuff, weil in meinem Kopf ist es so, okay, du gehst so nach Australien, da gräbt man so einen ganzen Ochsen am Stück irgendwie.
Du denkst so, was ist mit dir passiert? Was haben sie mit dir getan?
Ja, und das dich irgendwie auch daher so beeinflusst hat, so okay, boah, das war mir dort irgendwie zu rough oder zu deftig oder so und jetzt mache ich hier so gemüsebetonte Küche. Obwohl das natürlich irgendwie nicht zu Ende gedacht ist, weil natürlich in Australien, gerade in Sydney natürlich, das ja auch eine internationale Stadt ist, so nur so Australien an sich, dachte ich mir so, okay, da hat man jetzt bestimmt von Haus aus jetzt nicht unbedingt zu diesen vegetarischen Anspruch.
Oder überhaupt nicht.
Mich da komplett?
Nee, überhaupt, also haben sie nicht. Sehr fleischlastig, gebe ich dir recht. So damals, ey, wann war ich da? 2012? Weiß ich nicht mehr genau. Da ging so dieses Wagyu, ne, dieses Marmorierung ging da los. Da waren so, dass die ersten Black, wie hieß das nochmal? Blackmore Wagyu, das war so das Nonplusultra da, was da ging das Zeug über die Ladentheke, Wahnsinn. Fleisch, Fisch, bis halt an der Quelle, ne?
Ja, klar.
Thunfisch, Makrele, Doraden, Red Snapper, prächtige Tiere, wunderschön, Muscheln, war krass. Aber trotzdem alles sehr, ich sag mal, asiatisch, also japanisch angehaucht, wie ich finde. Also, ne, sehr asiatisch. Aber sehr, so viel diese Algennummer gefahren. Sushi gibt's auch an jeder Ecke. Tatsächlich auch Spanisch. So Tapas-Nummern findest du auch viel wieder. Sowas. Aber sonst, ja, so komplett anders halt. Ne? Und auch die Produkte und auch die Techniken, die sie da verwenden. Ne? Das war für mich ein krasser Break so. Ich komme halt aus einer Soviet-Küche, das war damals hier, da ging es los mit Molekularküche, ne? So Pilverchen hier, Pilverchen da, das war so die Zeit. Und dann kommst du da hin und die sind so von den Techniken so oldschool unterwegs. Da hast du noch ein Rohr gehabt, nichts mit Konvektomat, Dampf einstellen und bla bla bla, Programm laufen lassen und fertig ist es. Das Filet ist perfect medium rare, sondern da wird ein Rohr gekocht, da hast du so ein Blech gehabt, das hast du aufgezogen. Das Ding hat 350 Grad gehabt. Und dann hattest du ein Stück Fleisch so angegrillt, reingefeuert und dann so 3 Minuten, das war Medium. So, so da ging es wieder, das war so,
geil.
Also nach meiner Ausbildung war so eine Phase, wo es eher so, ey, wie mache ich es dem Koch leicht, perfekt zu kochen so? So wie, ne, Niedriggartemperatur, Fühler und so weiter. So, was nicht schlecht ist, was ich aber finde, hat nichts mehr mit Können zu tun. So, ihr könnt es zu Hause auch. vakuumiert, was halt grenzwertig ist, wieder mit Papier, Plastik. Vakuumierst das Stück Fleisch, was auch einfach super ekelhaft ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. So, du nimmst ein Stück totes Tier, vakuumierst es ein und lässt es für ein paar Stunden im Wasserbad ziehen, so, ne? So, ist schon grenzwertig, ne? So, und dann holst du es raus, brätst es nochmal an und schickst es raus und die Leute feiern das, wo ich dann denke, so, Leute, kauft euch so ein Ding für 40 Euro, kauft euch das Fleisch, was genauso teuer ist, macht es zu Hause. Dafür gehe ich nicht essen und zahle 300 Euro am Ende des Tages, so. Ja. Also, das habe ich nie verstanden mit Luxusgütern. Kaviar, machst eine Dose auf, kriegst eine Nocke und die Leute feiern das, wo ich dann denke so, was hat das mit Skill zu tun? Was hat das mit Kochskill zu tun? Die Idee war ja mal irgendwann so, hey, du diesen Beruf gibst, weil er aus einem Rohprodukt was Geiles macht. So, mittlerweile, gerade im höheren Bereich, so 3 Sterne, 2 Sterne, zählt ja mittlerweile nur noch das Produkt, wie teuer das ist. Kaviar, Hummer, Languste, whatever so. Ne? Hauptsache ein Tier von der roten Liste so. Das spricht mittlerweile für die Qualität und für das Können der Küche. Ja,
das ist schon ein bisschen traurig.
Das ist krass fragwürdig so.
Ja.
Und das war da halt wieder so ein bisschen zurück. Vielleicht sind die jetzt so weit, so, dass das machen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es so, du hast halt simple Produkte gehabt und hast halt so richtig rough gekocht, so, ne? Richtig mit Feuer und so, wie man sich das vorstellt, so Gordon Ramsay-Style, ne? So überall war Feuer. Und
ich mach ein Rührei hier in der Savanne.
Ja, hier. Es war geil, es war richtig geil. Geile Atmosphäre, du hattest so 2 Pässe, war eine große Küche und überall sind Leute gerannt. Es war so richtig so, es hat richtig Bock gemacht. Geil. Richtig Adrenalin jeden Abend, so immer am Limit, aber war geil.
Weil du vorhin meintest, gleich kommen wir noch zu einer weiteren Challenge für dich.
Ja.
Aber bevor wir zu der Challenge kommen, wollte ich noch eine Sache kurz nachfragen, weil du meintest vorhin, du hast schon nie in einem Sterneladen gearbeitet.
Genau.
Habe ich dann was Falsches gelesen im Internet?
Nee, er wollte nie in einem Sterneladen arbeiten.
Korrekt.
Ah, okay.
Was steht denn da alles? Könnt ihr mir eine Zusammenfassung von den Links geben? Vielleicht? Vielleicht muss ich ein bisschen ausbessern, weil...
Aber in dieser... Deshalb habe ich vorhin auch gefragt, alles Merton oder Haftbefehl wegen dieser Villa.
Merton. Aber es ist tatsächlich die Family, glaube ich, ne? Der den Laden gehört. Ohne Scheiß.
Die haben den Stern, oder wie?
Nee, die Alice Merton, die Eltern.
Im Ernst?
Ja, das war damals im Zweiten Weltkrieg. Die Familie Merton, also ihre Großeltern wahrscheinlich, haben Juden dort versteckt im Keller tatsächlich.
Shoutout dafür.
Ja, und ziemlich krasse Story dahinter. Und ich war halt da gekocht so und ich hinterfrag's und irgendwann kam da das Lied No Roots so, ne? Und dann ist so, Merton, krass, voll lustig, ne? Wir arbeiten in der Villa Merton.
Ja, genau.
Und sie ist Alice Merton. So. Und irgendwann habe ich es halt gegoogelt so und sie ist halt echt Frankfurterin. Krass. So, und dann habe ich irgendwann den Besitzer von dem Laden gefragt, so ja, also er kennt die Story auch nicht so, aber er hat mir dann das mit den Juden erzählt, dass die Besitzer von dem früher, die haben Juden im Keller versteckt. Ziemlich krass.
Aber ich habe die auch schon im Studio getroffen und das Erste, was mir eingefallen ist, als ich Willa Merton gelesen habe, war halt so, ah, okay, Alice Merton, okay, hat das irgendwie was zu tun?
Wenn du sie nochmal, sie fragt sie mal, würde mich auch mal interessieren, muss man auf die
Safe. Ja, mittlerweile redet ihr nicht mit mir, aber...
von der besten Seite Ruf gezeigt. Sehr gut.
Nee, aber das hatte doch einen Stern, oder nicht? Und da hast du ja gearbeitet, aber du wolltest nicht da arbeiten.
Interessante Geschichte, ich versuche mich kurz zu halten, weil die Zeit rennt ja bei euch. Wie ich merke, weil ihr alle 2 Minuten auf die Scheiße guckt und mich stresst. Ich habe schon Schweißausbrüche. Schneller kann ich nicht reden. Genau, ich habe ja erzählt, immer so Kochwettbewerbe mitgemacht. Ich habe jetzt auch nicht in den krassen, renommierten Restaurants hier in Frankfurt gekocht. Ich bin aus Neuseeland zurückgekommen, habe da in einem Restaurant in Frankfurt gearbeitet. Chef de Party, ganz easy, war mal ein Sterne-Restaurant, aber vom Niveau her konnte ich noch was lernen. Und dann habe ich gedacht, okay, da ist der Küchenchef gegangen in die alte Oper. Und da habe ich ein Angebot gekriegt für eine gute Position. Wie alt war ich da? 24 als Sous-Chef in so einem, und die haben halt einen Bankettbereich gemacht, so Büroarbeit. Das war eher so für mich so, wo ich mal reingeschnuppert habe, um zu gucken, wie ist so das Leben im Büro, nicht mehr so aktiv in der Küche, Organisation, Menüplanung und so weiter. Für mich, um mich weiterzubilden. War sehr, sehr spannende Zeit, interessant auch, aber weitergebracht hat es mich von den Kochskills nicht, eher im Gegenteil. Und danach bin ich halt in ein einfaches Restaurant gegangen, was so Neo-Cuisine ist. fancy, ein bisschen mit Fermentation gearbeitet und so weiter. Auch so ein bisschen interessanter für mich. Aber easy going so. Es war so die Partyzeit in Frankfurt, wo halt Arbeiten so Spaß gemacht hat, aber soll dich jetzt nicht kaputt machen, sondern du hast auch so Life-Work-Balance war da, ne? Und dann bin ich da hin und dann habe ich mitgebracht bei einem Pellegrino Young Chef Award. krasser organisierter Laden, was Marketing auch anbetrifft, und sehr, sehr großer Wettbewerb so. Und ich bin da mit einem Restaurant, wo ich gearbeitet habe, sehr Nachhaltigkeit war schon da präsent bei mir und war mir halt wichtig so. Und es ging darum, mach ein Signature Dish, was dein Land repräsentiert. Oder Deutschland halt, oder dein Ort, ne? Und es ging halt so, dass wenn du den deutschen Entscheid Deutschland, Österreich, Schweiz gewonnen hast, bist du zur Weltmeisterschaft. Das ist halt schon ein krasses Ding, so, ne? Und krasse Leute in der Jury gewesen, Gagana Nand und so weiter, ne? Also schon eine internationale Jury. Und ich wollte das unbedingt gewinnen, das Ding, so, ne? War mir voll wichtig, so. Und habe ich das Ding halt hingeschickt, hatte mich entschieden. Ich habe halt weitergedacht, so. Ich hätte hingehen können und sagen können, okay, ich mache jetzt hier nur Wildkräuterküche, Palaver und nimm irgendwie so einen Gockel aus dem Garten so und ne, leg's halt hin und schick's weg. Habe ich auch gedacht, okay, wenn du dann aber zur Weltmeisterschaft gehst, kommst du mit einem Gockel nicht weit. Da brauchst du wieder so ein Produkt. Sind wir beim Thema Luxusgut, wo Leute dann sagen, okay, wow, krass, ne? So, und dann habe ich mich für eine Jakobsmuschel entschieden.
Ich hätte jetzt gesagt Taube, aber Jakobsmuschel auch.
Ja, aber mit Taube, ja, alles durch den Kopf gehen lassen. Reicht dann aber nicht so. So schwierig zu erklären. Man denkt halt so weit voraus, so, wo ja. Man denkt so, du kommst mit sowas nicht. Das sitzen dann Leute, die haben Kaviar und dann...
Die werden nicht beim Produzieren nach dem richtigen Sample suchen. Das ist noch nicht geil genug.
Und alles durch den Kopf gehen lassen. So, und dann habe ich aber nur die Jakobsmuschel so, die gar nicht dazu gepasst hat. Weil mein Gericht war ja fertig. Aber ich wollte noch irgendwas so, dass das Gericht preislich aufwertet und dass die Jury sagt, okay, wow, das ist super fancy. So das Ursprungsgericht war ein Einkornrisotto mit Brennnessel und Schweinefuß.
Oha. Mhm.
Schweinefuß, Müll, ja, also Abfallprodukt, geräuchert, unglaublich köstlich. Das ausgekocht in einer Art Jus, vegetarischen Jus so, dann eingekocht und dann hast du diese smoky, aromatigen, super Jelly wird das, weil halt super viel Gelan drin ist in diesem Fuß. Und dann habe ich das so, den Fuß halt so, so eine Art Pulled Pork gemacht. Hab halt so am Rand alles weggemacht, super köstlich, damals noch. Und dann habe ich halt das Risotto angerichtet, habe halt dieses Pult, so Barbecue-mäßig, auch wieder ohne Gewürze und alles gearbeitet, nur mit den Naturalprodukten. Und dann hatte ich eine Brennnessel-Creme gemacht, Räucherkäse hatte ich mit drin. Und dann habe ich das abgedeckt mit roher Jakobsmuschel. So ich so, wohin mit dieser scheiß Jakobsmuschel? Ich habe gar keinen Bock drauf gehabt. So, ne? So, und dann habe ich die aufgehobelt, habe sie drüber gelegt und ja, fuck it, rausschicken. So, ne? Und dann hatte ich damals auch super lustig, da hatte ich so ein von Hario, so ein Coffee-Siphon ist es, wo du halt so ein, mittlerweile siehst du das Ding überall. Mhm. Aber wann habe ich das gemacht? 2014 war das. 2014 habe ich da, ne? So. Dann habe ich da so ein Pilzkräuter, Wildkräutersud gemacht oben und da habe ich da halt diesen Form von diesem Schweinefuß reingemacht. Das steigt dann hoch und zieht sich halt mit den Kräutern voll und dann vor dem Gast halt und dann nimmst du die Flamme weg und dann sackt das wieder ab und dann hast du halt so eigentlich den Kaffee, aber dann hast du da diesen Tee gehabt. Okay. Und dann hatte ich die Jakobsmuschel an sich umgekehrt auf dem Gericht so. Das heißt, der Gast hat nur diese Jakobsmuschel gekriegt, also diese Schale. Und denkt sich so, hä? Dann habe ich das an die Seite gesetzt, habe diesen Fond, diese Soße in diese Schale gemacht, habe dann hier vorne an der Schale selber so ein Pulver so mit Pilz, getrockneten Pilzen und so gemacht. Das heißt, so Key Royale-mäßig. Dann haben die es angesetzt, haben erstmal den Sud getrunken und dann haben sie das Risotto gegessen mit der Jakobsmuschel. Saugeil durchdachtes. Also eigentlich hatte das war ein Gesamtpaket. Das war einfach von der Show. Und ich habe einen vom Pferd erzählt. Ne? Die Johanna Klum hat das damals moderiert. Und die war auch, würde ich sagen, verliebt.
Nice. In das Gericht natürlich.
Weil die war schon begeistert so von den Skills, so, die ich hatte. So. Will ich jetzt mal sagen. Die war echt begeistert so und meinte auch, genau, ich hatte Birkensaft noch mit drin. Also es war schon fancy. Und bin dann auch abends ins Finale gekommen, also von 10 Besten aus Deutschland, Österreich, Schweiz, unter den besten dreien. Und abends gab es dann nochmal ein Finale vor Live-Publikum, ne? Wo du dann nochmal dasselbe Gericht gekocht hast für die Jury nochmal. Ne? Und beide Performances sind dann in die Endwertung reingekommen. Und ich war mir sicher, dass ich das Ding nach Hause hole. So, Deutschland repräsentieren, klar, Deutscher geht's nicht, bis auf die Jakobsmuschel so. Philosophie war da, Idee, mega kreativ, aus wenig viel gemacht. Und die anderen hatten so, der eine hatte eine Cabanero mit Aloe Vera und Limette so. So, ne, du legst die Cabanero hin, machst ein bisschen da. Der da Aloe Vera aus Gläsern hatte der dabei, so. Okay. What the fuck, Alter, das war geschält, eingelegt und hättest du nur draufgelegt. Und der andere, Ente, jetzt kommt's. Deutscher Kochwettbewerb und sein Gericht hieß Ente Shanghai. Ente Shanghai mit Soja, mit Erdnuss und whatever. So. Und er repräsentiert am Ende so Deutschland, ne?
86.
Genau. Und dann saß ich da so, klar, Ente funktioniert. Jeder zweite macht Ente so. Einfaches Produkt, schmeckt gut, kannst du machen. Cabanero, kannst auch nichts falsch machen, gibt nichts Geileres so in dem Bereich. Und dann kommt der Ricky mit einem Schweinefuß, so ein bisschen Jakobsmuschel. So, ja, Finale durchgekocht so und natürlich einen dritten Platz gemacht. schlechtester Teller und Shanghai hat gewonnen. So.
Echt?
Wo ich dann, und dann habe ich echt, ohne Witz, ich bin ja echt so, alles gut. Ich gehe nicht danach hin und sag so, hey, was soll die Scheiße, sondern alles gut, bin tiefenentspannt, fuck it, so. Und dann kam ein Zwei-Sterne-Koch, der immer noch 2 Sterne hat in Deutschland, kam zu mir an Tresen abends und sagte so, Ricky, so angeduselt, so Ricky, weißt du, was dein Problem ist? Was denn? Du arbeitest nicht in einem Sterne-Restaurant. Ich so, wie? Ja, was sollen wir über dich schreiben, wenn du das Ding hier gewinnst? Ich sag, ihr elendigen Wichser, so, ne? Hab ich gedacht, so. Ist das der krass. Grund, oder was?
Krass.
So, und da habe ich echt lange überlegt, ne? Monate saß ich zu Hause, habe ich gedacht, ist das der einzige Grund? Ich koche seit 12 Jahren denselben Mist. Wirklich. Ich habe klar habe ich mich weiterentwickelt, verbessert und so weiter. Aber die Idee, die Kreativität, die ist schon immer da, die ist immer präsent. Und ich koche gleich, ich schmecke gleich ab. Ich bin nicht besser geworden vom Salzgehalt, so weiß ich mal. So, da hat sich nichts getan, so. Und da habe ich gedacht, ey, wenn das der einzige Grund ist. Das ist
richtig arm, ja.
So, und was habe ich gemacht? Gekündigt, wo ich gearbeitet habe? Ab 2, das ist kein Scherz, ich habe 3 Monate in der Villa Merton gearbeitet, was 1 Stern hatte. Dann kam der Anruf vom Seven Swans.
Krass.
3 Monate habe ich im Sternrestaurant gearbeitet, als Chef de Party auf dem Garde-Manger. Salate habe ich gemacht. So, und dann kam der Anruf, so, und ein Jahr später habe ich einen Stern, vegetarischen Stern. So, wo ich dann, ne, so, jetzt frage ich mich halt, wenn ich jetzt mit dem CV, den ich jetzt habe, wenn ich so einen Wettbewerb machen würde, ist schwierig. Ich weiß nicht, ich möchte es mir nicht ausmachen.
Dann könntest du auch mit Ente Shanghai wieder gewinnen.
Ja, genau.
Ja, aber weil dieses Rezept hat mich auf jeden Fall gerade fasziniert mit der Jakobsmuschel.
Ja.
Und ich glaube, Britt will ein Rezept aus dir herauskitzeln mit unserer brandneuen Kategorie.
Allerlei aus Kühlhaus 3.
Ricky, stell dir vor, ich fahre morgen Abend wieder nach Hause, mein geliebtes Mainz, und bin daheim und habe nochmal richtig Kohldampf, weil ich 5 Stunden im Zug gesessen habe.
Ja.
Mach meinen Kühlschrank auf und finde eine Packung Naturtofu, eine Flasche Sriracha.
Tür zu.
Ja, weiter.
Und habe noch ein Päckchen Reisbandnudeln zu Hause. Was?
Also Naturtofus, eine Flasche Sriracha
und Reisbandnudeln. Okay.
Ich steig in ein Auto und hol den Döner.
In Mainz gibt's leider keinen Vegan.
Reisbandnudeln würde ich nicht verwenden. Kann ich dir auch keine Tipps zu geben. Ist Reis.
Ja, Reis habe ich auch zu Hause. Funktioniert auch, ja. Ersetzen wir die Reisbandnudeln durch Reis.
Reis ist das Problem. Tofu, Reisbandnudeln und?
Sriracha-Soße.
Sriracha? Was ist das?
Das ist fermentierte Chili-Knoblauchsoße.
Diese asiascharfe Soße. Sriracha.
Ich bin da raus, ne? Also.
Ich so, okay, also, ich hungere.
Also,
wir haben es extra schwer für dich gemacht.
Okay,
du merkst schon.
Wenn du das kochst, gib mir Bescheid, ich komme vorbei, ich probiere es. Ja? Also, interessant auf jeden Fall. Nee, keine Ahnung. Tofu. Ich habe noch nie in meinem Leben Tofu verarbeitet.
Wirklich nicht?
Nee, nee. Nee, ehrlich nicht. Habe ich wirklich nicht. Das ist jetzt eine krass, wahre Geschichte. Echt? Riracha, keine Ahnung, was das ist.
Geil, ey, guck mal. Ricky lernt heute was von uns.
ihr seht es nicht, aber ich schreibe gerade mit. Schon mir die Inspiration fürs nächste Menü. Ja. Interessant. Und Reisbandnudeln, sind das hier wie so Glasnudeln, oder was?
Ähnlich, ja.
Aber daran merkt man, alles, ne, vegane Produkte, aber ich mich damit, ich denke gar nicht so weit. Ich brauche keine Nudeln. So. Mhm. Ich brauche keinen Tofu. Wofür brauche ich Tofu? Für die Konsistenz, damit ich mir einen Tofuschnitzel machen kann? Ja, mach den Tofuschnitzel. Ich denke gar nicht so weit, sondern ich habe meine Produkte, einfache, die jeder von euch im Rewe kaufen kann oder sonst wo.
Oder auf der Wiese.
Oder auf der Wiese. Ja, und probiert. Also, lauft durch die Straße, probiert das Zeug, seid kreativ. Ne?
Vielleicht finde ich ein bisschen Löwenzahn auf dem Weg vom Hauptbahnhof nach Hause.
Köstlich. Mach den gemischten Salat. Ja?
Aber wir wissen ja spätestens seit unserer Kategorie Schnellkochtopf, dass der Ricky sich nicht an die Spielregeln halten kann.
Hast du noch andere Produkte? Komme mit Karotte, Brokkoli.
Ich war 5 Tage in Berlin. Es ist nichts. Doch Karotten, weil Karotten isst mein Hund sehr gerne. Karotten hab ich daheim.
Ja.
Mach mir was aus Karotten.
Karotten? Karottensüppchen, Karotteneis habe ich gerade auf der Karte.
Oh, nice.
Sehr köstlich.
Wie geht das?
Karotten entsaften und aus dem Trester kannst du ein Pulver machen oder du machst oder frittierst es und das kannst du als Crunch oben drauf machen, auch super köstlich. Brauchst du Zucker, Rübenzucker, Birkenzucker, whatever, anteilig und dann einreduzieren. Du kannst ein bisschen Hafermilch für die Cremigkeit noch mit reinmachen oder reduzierte Hafermilch. Oder du kochst halt Haferflocken einmal auf, passierst es, dann hast du auch eine schöne Stärke, eine Cremigkeit, machst den Karottensaft da drauf und dann in die Eismaschine, ciao.
Für alle, die keinen Safter zu Hause haben, man kann das auch einfach mixen und durch ein dünnes Tuch pressen, dann hat man auch Karottensaft.
Interessant. Oder man nimmt eine Flasche Karottensaft aus dem Laden.
Das würde ich auf jeden Fall machen.
Ja. Vielleicht hat die Drogerie am Hauptbahnhof morgen Abend noch auf, wenn ich ankomme.
Stimmt, Digga. In Berlin haben sogar die Spätis Karottensaft erzählt. Ja. Ja, aber wir haben jetzt so viele nice Sachen von dir erfahren heute, Ricky.
Ja, aus dem Nähkästchen habe ich geplaudert.
Aus dem absoluten Nähkästchen. Und bevor wir dich jetzt hier auf die Blumenwiese entlassen.
Okay. Und ich der Brit einen Dinner zubereite, ja, für den, genau, Abend.
Drehen wir einmal den Spieß um.
Der Spieß wird umgedreht.
Und ich gebe euch beiden jetzt die Möglichkeit, mir noch eine Frage zu stellen.
Dir? Weil
ich bin Curly. Ich habe einen sehr weirden Essrhythmus. Meine Freundin ist Vegetarierin und ich bin absoluter Drake-Stan. Schieß los!
Ich jetzt oder du?
Du. Unser Gast beide, hat immer alle. Vor.
Ich habe erstmal eine Frage an Britt.
Klar, gerne. Ladies first, immer.
Ja, genau. Anstand. Bist du selber Veganerin?
Ich möchte diese Frage nicht beantworten.
Ich finde es sehr schade, dass du das Spiel nicht mitspielst. Weißt, ich habe mir die Fragen vorbereitet, komme damit hier hin und...
Ich nehme mir immer ein Beispiel an unseren vorbildlichen Gästen.
Spannend. Reicht mir die Frage. Ja.
Gute Antwort. Legendär. Ja.
Kannst mich jederzeit anrufen, wenn es dir mangelt.
Wenn ich Tofu-Inspiration brauche.
Ja, und auch dann.
Schrägschrack-Soßen. Wie heißt das?
Sriracha.
Ja, genau, wie gehabt. was frage ich?
Magst du dich selbst was fragen?
Ist ja auch cool.
Wie kommst du dazu, mir hier diese Fragen zu stellen?
Ich komme dazu, weil ein guter Homie von mir irgendwann mal mich introduced hat ins Weingame über Essen gehen und der hat so gesagt, ja komm mal ey, Wein kann auch so schmecken. Ich dachte so, okay krass, das ist ja echt anders wie der Weißherbst vom Späti. Und dann Also es war echt so, dass ich im Restaurant saß und so Wein getrunken habe und so dachte, Digga, was ist das? Ja, voll krass. Du trinkst es und erst so 2 Sekunden später macht es so, pssst, kommt es irgendwie durch den Gaumen rausgeschossen. Und dann ist es so weit gegangen, dass wir dann ein halbes Jahr später an die Mosel gefahren sind, so Winzer besucht haben, mit denen so auf ihren Weinbergen gechillt haben. Und ich dachte so, oh krass, das ist ja voll geil. Weil das auch irgendwie so ein kreatives Ding ist, Wein zu machen, beziehungsweise Essen allgemein. Und dann sind wir da ein paar Mal essen gegangen, haben ein bisschen Wein getrunken und dann hat er irgendwann gemeint, hey, hast du Bock, so einen Podcast zu machen mit so Essen? Wir machen auch noch einen mit Wein, aber du machst den mit Essen. Dann dachte ich, ah, fuck, aber ja, okay. Und ja, jetzt sitze ich hier und erfahre sehr viele nice Sachen von chilligen Leuten. Krieg dann wahrscheinlich hoffentlich immer einen Tisch in den Restaurants.
Wenn ja, for free, all you can drink. Das war im Perserraum ist immer ein warmes Essen bereit.
War, ich chill dann auch auf dem Raucherbalkon. Aber das war so der Masterplan dahinter. Nee, und allgemein hat der mich einfach gefragt, ob ich da Bock hatte. Und dann habe ich Brit kennengelernt und dachte, ey, so eine teuflische Kombi aus einer veganen Köchin und einem Vielfraß, kann ich mir gut vorstellen.
Du isst aber Fleisch und Fisch.
Ja, ich okay. esse Fleisch und Fisch, ja.
Okay, und wie funktioniert das mit euch beiden so?
Ey, ich meine...
Mittagslunch zum Beispiel. Geht ihr da, also seid ihr da strict professional und sagt, jeder geht seinen Weg und wir treffen uns in einer Stunde wieder?
Also um ehrlich zu sein, waren wir erst einmal zusammen
essen. Zweimal.
Ah, zweimal, sorry.
Das merkt man aber auch gestern, in der Harmonie zwischen euch, dass es nicht so funktioniert.
Das ist noch eine neue Beziehung. Wir müssen uns zuerst doch annehmen.
Also, ja, absolut.
Nee, ich bin da aber auch gar nicht so nazimäßig unterwegs, dass ich jetzt sage, ey, ich will nie vegetarisch essen oder nie vegan essen. Ich finde es eher inspirierend zu sagen, ey, boah, zum Beispiel jetzt da, wo ich vor einer Woche essen war, in dem neuen Gängemenü waren auch nur ein Gang mit Fleisch, alle anderen waren... Also nee, stimmt nicht. Es waren auch es Fisch waren dabei. In 8 Gänge Gänge
Fleisch und ein Gang.
Stimmt. Ich war bei McDonald's, Leute. Nee, es waren 9 Gänge und 3 davon waren entweder Fisch oder Fleisch, aber die anderen waren halt alle vegetarisch und ich fand das überhaupt gar nicht. Es hat mir an nichts gefehlt daran. So. Weißt du, ich meine, auch meine Freundin ist Vegetarierin und ich sehe das dann eher so als Chance mal zu sagen, okay, ich esse jetzt vegetarisch heute, das ist voll chillig für mich und es sind alle happy so. Und meine Freundin ist aber auch so eine chillige, ich nenne es immer chillige Vegetarierin, wenn ich jetzt ein Steak mache und ich mache ihr danach in der gleichen Pfanne was, findet sie das halt noch geil, weil das halt so ein bisschen würziger schmeckt. deshalb so finde ich das voll handelbar, wenn sie jetzt so krass militant wäre, dann wäre das auf jeden Fall ein Problem. Aber so finde ich das voll entspannt, so wie es bei allen Sachen ist. Wenn es zu radikal ist, dann ist halt
nervig. Ich weiß ja nicht, wie die Brit so drauf ist, aber ein Tipp von mir an dich, leg dich nie mit einem veganen Ultra an.
Safe nicht.
Die machen dich kaputt.
Das glaube ich auch.
Nicht. Und fang nicht an zu diskutieren. Fang nicht an zu diskutieren.
Ich würde sagen, das ist eigentlich das perfekte Schlusswort für diese Folge. Legt euch nie mit veganen Ultras an, aber hört die nächste Folge Foodie und Brudi. Und es war heute wieder sehr nice mit unserem Gast Ricky Sauer aus dem Seven Swan in Frankfurt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dort.
Unbedingt, würde mich freuen.
Geil. Sehr, sehr gerne.
Schaut dann vorbei.
Wird die nächste Frage auch überflüssig, weil du ja selbst gesagt hast, du wärst gerne mal bei dir Gast.
Genau.
Wir würden dich jetzt nämlich fragen, wo du uns denn ausführen
würdest. Ja, ich würde vorschlagen, wir kochen dann einfach im Seven Swans und du setzt dich einfach hin.
Vom Bohnen-Cassoulet zum gebratenen Tofu mit Ritschratsch-Soße. Ich bin dabei, das ist so köstlich.
Die Ratscha und Top.
Also, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich bin auf jeden Fall am Start.
Safe. Also, ich sehe schon, in Kürze wird eine Videoausgabe des Podcasts auf euch zukommen, direkt aus dem Seven Swans. Ich bin Curly.
Und ich bin die Brit.
Und ich bin der Rick.
Oh yes! Bis bald, das war Foodie und Brudi.